I'm blue, da ba dee da ba die, and da ba dee da ba die, da ba dee da ba die,
da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Ziemlich Neue Freunde, um genau zu sagen Episode 6. Vor mir sitzt der wunderbare Sebastian und macht gerade den Backing-Track und mir selbst gegenüber sitze ich, also irgendwie so, ich ihm gegenüber. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist, schön, dich zu sehen und einen herzlichen, schönen guten Tag.
I have a blue house when the blue is down. Der hat immer so einen leichten in der Stimme gehabt.
Ja, so ein ganz kleines bisschen.
Kurzer Fact zu Eiffel 65. Gabri Ponte, einer der sehr erfolgreichsten italienischen Dance-DJs Tage, war ja Mitglied bei Eiffel 65 und ist unter anderem verantwortlich für diese Melodie, die uns jahrzehntelang begleitet. Und er ist aber auch nicht mehr bei den Best-of-Auftritten dabei, sondern das ist nur der mit der Glatze. So, und der läuft dann immer wieder, der ist quasi wie die Cantina-Band. Auf jeder Bühne steht er dann da und sagt, welchen Song wollt ihr hören? Ah, spiel denselben Song nochmal. Okay, Blue. Das geht die ganze...
2,5 Stunden Blue kann man machen.
Kann man mal machen. So, dann spielt er David Guetta und so. Aber ja, das wollte ich nur kurz am Rande gesagt haben. Und an dieser Stelle auch von meiner Seite aus einen wunderschönen, einen sehr tollen und atemberaubenden guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr den Podcast hört. Es ist Zeit für eine neue Folge, Ziemlich Neue Freunde. Und auch mir gegenüber mit seinem Holzstab in der Hand, jetzt im Mund, sitzt der fantastische Lorenz Anders. Lorenz, grüß dich, mein Hase.
Nice to be back.
Es gibt keine Zufälle.
Es gibt keine Zufälle. Wie geht's dir?
Ah, ey, gut, Alter. Also, mir geht's wirklich gut. Ich habe gestern einen tollen Stream gehabt. Für euch war das ja an einem Montag. Und zwar haben wir Bravo jetzt gehört. So. Das, was wir letzte Woche versprochen haben, haben wir dann auch in die Tat umgesetzt. Und wir sind auch gleich in die Bravo Hits 13 reingegangen, obwohl ich eigentlich Bravo Hits 1 hören wollte. Du bist ja dann irgendwie nachher dazugestoßen.
Ja.
Und es war geil. Vor allem als später East 17 kam, hast du mich ja komplett, dann war ich ja ganz weg. Dann war ich einfach ganz
weg. Da warst du komplett drin. Man hat richtig gemerkt, wie das so gemacht hat und dann war er weg. Dann war er so eingesogen.
Weg. Einfach weg. Aber das ist auch geil, weil... Ey, ich habe das gestern im Stream ja gesagt, ich sag das hier jetzt auch nochmal. Das ist, Musik schafft es dann einfach, wie auch Gerüche und so, die katapultieren dann einfach mal wieder in eine gewisse Zeitachse zurück. So multiversenmäßig so, war ich dann auf einmal wieder, ich weiß nicht wie alt, das war krass, das ist einfach heftig, was Musik dann einfach schafft, ne? So eine emotionale Achterbahn, das ist...
Dafür machen wir's. Deswegen lieben wir es, dafür sind wir da. Deswegen, wir sind Gefangene und gleichzeitig aber auch treue Diener der Musik, ihr erhaben, in sie verliebt. Wir können nicht ohne sie. Sie ist ein Teil von uns und wir sind ein Teil von ihr.
Ja.
Aber und deshalb, ja. Du zuerst.
Du gefällst mir heute nicht.
Was? Das sagst du jetzt? Nee, das nicht. So nicht, mein Freund.
Okay.
So nicht, mein Freund. Ich gefalle mir heute sehr gut und deshalb gefall ich dir auch sehr gut.
Ja, du gefällst mir fantastisch. Jetzt gefällst du mir wieder.
Wundervoll.
Jetzt gefällst du mir. Ja, geht doch. Sehr gut. Gut siehst du aus, Schatzi.
Ja, die Medikamente wirken.
Sehr gut.
Nee,
sehr gut.
Ja, nee, ich bin wieder, also es ist ja ironisch, ne? Komm, wir steigen direkt rein. Wir haben ja letzte Woche über unser Befinden hier gesprochen und ich habe gesagt, ich glaube, ich komme raus aus so einem Loch. Und dann?
Ja.
Dann?
Ja. Und dann bist du erst recht rein.
Dann kam Friedrich Merz, tiefer steige ich da nicht ein in das Thema, und dann wurde auf einmal so eine Klappe auf dem Boden aufgemacht und dann bin ich in ein Loch gefallen. Ja. Aber Halleluja.
Ja.
Oh, Vater, da habe ich mich jetzt eine Woche, ziemlich genau eine Woche, bin ich da runtergefallen und habe angefangen, mich da unten ein bisschen in meinem eigenen Dreck zu suhlen. Und dann habe ich ein paar Schellen gekriegt. Und dann kam irgendwann, unterschiedlichst, und dann kam irgendwann so eine finale Schelle von oben, aber das war so eine Handreichung, so eine Hand, die mit so einem gleißenden Lichtstrahl von oben reinkam. Und die hat mir eine Ohrfeige gegeben und hat mich dann an der Hand gepackt und hat mich hochgezogen. Und das war deine. Mit diesem wundervollen Satz, du musst mal mit deinem Arsch aus deiner Komfortzone rauskommen, Junge.
Oh, Alter, das ist aber auch so ein Tobi Beck, sagst du hier auf der Bühne Coaching, also ich sollte Coach werden. Ich sollte Coach werden, mindestens 800 Euro pro Kurs nehmen, irgendwie so.
Safe. Und war aber genau in dem Augenblick, war es halt, es klingt nach außen hin auch so ein bisschen destruktiv, weil so, hä, okay, dann kriegt er irgendwie jetzt so eine verbale Motivationsschelle. Aber es war in dem Augenblick genau das, was ich gebraucht habe, weil dieser Satz hat mich zum Nachdenken gebracht. Und es war halt so, scheiße, er hat recht.
Weil, pass auf, es kommt A, immer drauf an, wer es sagt, B, wie man es sagt, denn der Ton macht die Musik. Ne? Mhm. Und es hat diese Aussage auch eine ist da ein Fundament. Also ist es nicht einfach nur eine leere Hülle, die dort erzählt wird, sondern ist die auch gefüllt mit Erfahrungsberichten. So, und erst dann hat so ein Satz ja auch eine Wirkung. Und ich habe das ja gemerkt, so ich bin ja empathisch, ne? Und du liegst mir ja am Herzen und deswegen sehe ich das ja oder habe, oder was heißt, ich sehe das, aber man bemerkt ja dann so, ne? Du veränderst dich, du redest anders, du siehst anders aus und so. Und dann finde ich, ist das erst recht die Aufgabe und die Pflicht eines Freundes, auch dann seinen anderen Freund darauf anzusprechen. So. Und dann auch zu helfen und zu sagen: Ey, Bruder, so und so sieht's aus, was ist los? Erzähl jetzt. So. Und dann auch zuzuhören. Weil viele hören nicht zu, viele sagen einfach nur, ja, Alter, muss ich zusammenreißen, ey, halt die Arschbacken zusammen und jetzt mal hochkommen, so, früher war das auch nicht so, das hilft halt einfach mal so richtig gar nicht, so, sondern einfach mal zuhören, ne, dann vor allem auch versuchen nachzuempfinden und zu sagen, Alter, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja, und dann zu sagen, ey, komm, dann mach doch mal, probier doch mal. So. Und wenn nicht, dann gucken wir mal gemeinsam so. Das ist, glaube ich, wichtig.
Genau,
oder?
Genau. So nachfassend. Es war ja auch nicht diese Konversation, es war ja nicht nur eine Konversation zwischen uns, es waren ja auch mehrere. Und es war ja auch nicht eine Schelle, die da irgendwie nur reingekommen ist, sondern die war ja auch, das war ja im Prinzip schon das Ende der Fahnenstange. Davor fanden ja schon irgendwie Gespräche und andere Situationen statt und so. Hier mal ein Textnachricht und hier mal so, wie sieht's aus und so mal abchecken und sowas. Und ja, 100%ig genau das, was du sagst, das einmal den Gesprächsraum aufzumachen und überhaupt da das Gespräch zu suchen und auf mich zuzugehen, das hat mir schon mal sehr, sehr viel bedeutet und sehr, sehr viel geholfen. Und dann aber halt auch mir dann das auszuhalten, den Berg Scheiße, den ich erstmal abgeladen habe, weil ich ja dann irgendwie so consensual erstmal dann irgendwie einen Haufen Scheiße erstmal abgeladen habe. Du musstest mich ja auch ein bisschen dazu zwingen, gebe ich ehrlich zu.
Du musst das auch loswerden. Du musst das ja auch loswerden.
Genau. Ich tue mich da oft schwer. Also es ist auch in zwischenmenschlichen Beziehungen ist das auch bei mir so eine Sache, wo ich mir wünsche, dass ich da noch irgendwann ein bisschen erfahrener bin in meinem Leben. Aber die Zeit lasse ich mir, dass ich halt eben auch eingestehe, dass die Menschen, die mich fragen, wie geht's mir und die meine Freunde sind, dass die auch von mir dann den Berg Scheiße abgeladen bekommen, wenn sie danach fragen. Wenn sie wissen wollen, was ist los bei dir, so dass ich dann auch wirklich das einfach so Trauma-Dumping-mäßig da reinzugehen, das ist scheiße, das macht man nicht, das gehört sich nicht und Frau auch nicht. Aber eben in dem Gespräch dann, wenn es halt eben erlaubt ist, dann es auch wirklich zu machen und das Vertrauen zu haben, dass du daran nicht kaputt gehst. Weil ja, das ist halt, das kann halt auch schnell mal passieren, wenn du ja irgendwie jemanden ungefragt mit Sachen voll stopfst, in Anführungszeichen.
Ja, das geht halt nicht. Das ist halt übergriffig, ne? Das ist halt emotionaler Übergriff. So, das funktioniert nicht, sondern wenn du danach gefragt wirst, dann let's go. Oder wenn du halt explizit nach Hilfe rufst und fragst, so, dann ist es auch wieder was anderes. Aber du musst halt immer gucken, ob dein Gegenüber dann auch dafür open-minded ist. So.
Ja, lange Rede, kurzer Schwanz, wie das
Titel deines Sex-Tapes.
Du warst für mich da und ich bin dir sehr dankbar dafür.
Hab dich
und
doll lieb.
Ich hab dich auch ganz doll lieb.
Super. Das war's mit einer neuen Folge Ziemlich Neue Freunde. Liked uns sehr, 5 Sterne gern bei Spotify und Lorenz, hau rein.
Tschüss, wir sehen uns. Und das, ich glaube, das ist auch unter anderem, man muss sich auch selber manchmal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich bin froh, mittlerweile an dem Punkt zu sein, an dem ich das zulassen kann. An dem ich das zulassen kann, dass ich auch mal so eine Phase habe, dass ich da nicht mehr so tief drin stecke, weil Real Talk noch von einem halben, dreiviertel Jahr, als es mir noch nicht so wahnsinnig gut ging und ich mich da rausgekämpft habe aus diesen schlimmen Phasen meines Lebens, da war es noch so, dass mich sowas hätte für einen Monat wegreißen können.
Grau kenne ich, ja.
Und diese Zeit ist mittlerweile vorbei jetzt. Es ist jetzt aus dem Monat ist eine Woche geworden. Es ist noch da und es passieren halt auch mal blöde Sachen, aber
Ich ja, warte, es ist wichtig, dass man realisiert, dass das nie weggeht. So, und es kann auch mal wieder mehr als eine Woche sein und es kann auch mal wieder, ja, das gehört dazu. Genau, im Buddhismus sagt man das ja auch, das Leid gehört zum Leben dazu und erstmal, wenn man das akzeptiert, kann man überhaupt erst offen sein für Glückseligkeit. Und ich habe letztens so ein Reel gesehen, da war ein kleinwüchsiger...
Oh.
Nein. Also ich habe letztens ein Reel gesehen, wo so ein Investor da saß und so ein ganz, ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, reicher Typen oder leicht zu reden und so. Nee, aber das, was er gesagt hat, fand ich eigentlich ziemlich smart. Und zwar sagte er, oftmals zwischen Leid und Glück oder beziehungsweise zwischen schlechter Erfahrung und positiver Erfahrung liegt nur Zeit dazwischen. Also aushalten. So, Und das ist so das, was wir halt aktuell, was uns Gesellschaft auch schwerfällt, aushalten. So, ja. Entweder innehalten für sich selber und Impulsen nicht sofort nachzugehen oder halt einfach mal abzuwarten und zu sehen, wie entwickelt sich etwas. Und ich glaube, das ist dann in diesem Fall immer sehr, sehr wichtig, dass man A, realisiert, das ist völlig normal jetzt, dieser Zustand, und B, zu wissen, alles klar, es geht auch wieder vorüber. Und dann aber auch C zu sagen, dafür muss ich aber auch ein bisschen was tun, weil sonst geht es auch nicht vorüber. So, und wenn man diese drei Punkte, finde ich, wenn man das so für sich verinnerlicht hat, dann bin ich der Meinung, dann ist das auch, gehört das A vollkommen, ist es okay, gehört dazu und dann ist es auch legitim.
Da hast du Leben dann aber auch schon so ein bisschen durchgespielt, ne? So, weil wenn du ich würde gerade sagen, ich arbeite gerade so viel an zweitem Punkt, also sich selber bewusst machen, dass schlimme Phasen halt auch einfach ein Ende haben und dass schlimme Phasen im besten Fall temporär sind. Natürlich, es gibt auch längere schlimme Phasen und auch welche, die niemals enden. Aber jetzt bezogen auf mich in diesem speziellen Case. Und eben genau dieses Bewusstsein ist neben der Hand, die mich führt, dann das Geländer an der anderen Hand, was mir die Kraft gibt, mich wieder hochzuziehen. Das Wissen, dass ich nicht ewig in diesem emotionalen Gefängnis, was ich mir da gemacht habe, festhänge. Und das ist halt... Da arbeite ich gerade noch dran. Ich bin ja schon deutlich besser geworden. Und das ist aber auch eine Sache, da musst du dir selber ja auch einfach verzeihen, dann auch so ein bisschen. Und da sind wir wieder bei Loslassen, so, ne?
Ja.
So, let it go. Und schwierig.
Can't hold
schwierig.
Me back anymore. Let it go. Let it go.
Let it go.
Na, 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 na. Here I say. Und der Sturm zieht auf. Die Kälte, sie ist nur ein Teil von mir.
Und dieser Punkt, ne? Und die Kälte, sie ist nur ein Teil von mir. Diese Auflösung, eigentlich keine dann, richtige Auflösung
genau,
ist.
In dem, genau.
Oh, ist das gut, und dann ist kommt, das
und
gut,
dann,
oder?
Und pass auf, und dann kommt das Klavier.
Gänsepelle. Voll geil, Alter, voll geil.
Mega, Weltklasse.
Kommt, ich glaube, es ist auch ein Key-Switch dann, ne? Dann geht's dann
ja, genau,
zu
genau.
Oh, schön, Alter,
und dann
schön,
kommt die Strophe. Na, 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 na. Ich stehe ja eh total auf Musical, ne? Also Walt Disney generell eh, aber Musical. Sobald Menschen oder Zeichentrickfiguren in Filmen oder Serien anfangen zu singen, bin ich der Erste, der ein Grinsen im Gesicht hat. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, High School Musical. Kein Scheiß. Ich liebe
Real Talk?
Ja,
Alter, krass.
Ich liebe Zac Efron, wenn er dann anfängt irgendwie da steht und seine wenn die anfangen zu singen und zu tanzen und so, das ist einfach The boys are back! The boys are back! Und dann, und dann wüten die über ihren Schrottplatz und machen so auf harte Boys und so. Ey, das ist einfach, High School Musical kriegt mich halt sofort, ne?
Real Talk, das weiße Bollywood, ne?
Oh, geil. Ja, das ist Bollywood, aber so ein bisschen auf USA. Es ist halt USA.
Ja, genau. Ja. Es ist USA, ja. Bollywood. Es ist dann halt nicht Shah Rukh Khan, sondern, jetzt hab ich
Michael,
den Namen schon wieder
vergessen. Michael.
Ich hab nur ein einziges Mal ein Highschool-Musical-Teil gesehen und das war ein Unfall. Wie man durch einen Unfall einen Film guckt, du schläfst ein, du wachst auf, es läuft High School Musical im Fernsehen, du guckst es einfach durch und weißt nicht, was das ist und am Ende denkst du dir, ich habe gerade High School Musical 2 gesehen, toll.
Sehr gut.
Aber wholesome, Film, also da passiert ja auch nichts Schlimmes dann in dem Sinne.
Das ist halt das Schöne, genau. Also man muss ja sagen, Walt Disney denkt man ja auch immer so, das sind Filme, da passiert nichts Schlimmes, aber Walt Disney Filme sind auch richtige, ja, ich will das Wort jetzt nicht sagen, weil ich weiß, Kinder hören uns zu. Also Walt Disney kann auch richtig ätzend sein. Und
das
zwar,
sind auch richtige Bretter teilweise.
Ja, genau. Also manchmal wirst du da richtig schön in Matsch reingedrückt, ne, emotional. Und richtig irgendwie, Geschichten werden dann so inszeniert, dass dann Gefühle einfach links und rechts springen. Und Oh, und dramaturgisch wird dann halt einfach so richtig schön ins Herz reingedrückt. Und am Ende des Tages wirst du aber wieder rausgeholt mit ein bisschen Musik und ein bisschen Happy End. Also es ist immer eine emotionale Achterbahnfahrt, Walt Disney-Filme zu gucken. Aber ich muss sagen, ich liebe es. Jetzt kommt aber auch dazu, leider Gottes lässt sich das Rad nicht neu erfinden. Wie wir das ja in der Musikwelt und in der Filmwelt und in allem anderen halt auch sehen, werden Walt Disney-Filme auch immer mehr, ja, durchschaubar. Also mittlerweile weiß man schon, was kommt, weißt du?
Gibt's noch reell Disney-Filme? Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich, aber wenn ich an Disney-Filme denke, dann denke ich an die VHS-Kassettensammlungen bei meiner Mutter zu Hause in unserem Kinderzimmer, wo halt so alle Filme irgendwie stehen und das sind so
Schöne
die
Disney, und das Biest.
Die Schöne und das Biest, Ariel, die kleine Meerjungfrau, Pocahontas, Don Röschen,
Schneewittchen,
and so on, die ganze Riege so.
Und 101 Dalmatiner.
Diese neuen, in Anführungszeichen, Ikonen, gibt's diese neuen?
Ja.
Also es gab noch ein paar zwischendurch,
Anna und Elsa, also Eiskönigin ist ja so.
Okay, Eiskönigin ist ja das. Ja.
So,
ja,
legit.
Dann gab's noch diesen hawaiianischen irgendwie sowas.
Ja, Vaiana. So, dann gibt's aber auch noch Toy Story, also komplett Pixar.
Oh ja, gut, aber Toy Story würde ich mit in die Riege da reinzählen.
Okay, was mit Cars?
Ja, würde ich auch mit in die Riege reinzählen. Da muss ich immer ans Bei Cars muss ich immer ans Harbex denken, der irgendwie auf dieses Auto scharf war.
Ja, auch Sally, genau.
Aber so.
Nein, pass auf.
Da bin ich rausgewachsen, aber das ist nicht mehr die Schöne und das Biest.
Nein, halt, stopp. Es bleibt alles so, wie es ist. So, pass auf.
Der Kalender ist gerade runtergefallen.
Ja, ist auch richtig so. Du hörst mir jetzt zu. Du kannst doch nicht einfach das alte Holzregal der VHS-Kassetten aufmachen, Schöne und das Biest und so droppen, aber dann auch sagen, dass du Toy Story und Cars mit dort reinzählst. Das hat überhaupt.
Ich bin damit aufgewachsen als Kind, natürlich zähle ich das damit rein.
Nein, weil das ganz unterschiedliche Zeitdekaden waren und sind. Also die VHS-Zeit, also bestes Beispiel ist halt nun mal.
Jetzt fact-checke ich dich.
Ja, pass auf, es ist nun mal so. Die Schöne und das Biest, Dornröschen, und all so diese ganzen alten Disney-Filme, wie zum Beispiel auch Bernhard und Bianca, Ariel, die Meerjungfrau, ja?
Ja, wobei doch, es ist, ist schon okay.
Ist es,
okay.
So, dann hast du diese Zeitspanne, irgendwann fing das mit Pixar an, im Sinne von, dann kam so Toy Story, dann auch Cars.
Ja, jetzt muss ich doch einleiten, weil Toy Story ist von den Pixar Animation Studios im Auftrag von Walt Disney produziert. Also Pixar gab es zu dem Zeitpunkt ja tatsächlich schon.
Ja, Pixar entstand doch und wurde dann gekauft und so, weiß ich doch, aber Bruder!
95 kam der Film raus.
Jetzt guck mal bitte mal Schöne und das Biest, original.
Ja, mach ich gerade, und das Biest. Jetzt, ja. Wann ist der rausgekommen?
80ern?
91!
Nein.
91! Steht hier.
5 Jahre, Bruder, pass auf.
4 Jahre,
scheiße. Okay. Aber ist es trotzdem nicht.
Selbst die Star Wars-Teile waren näher weiter auseinander.
Nein, ich würde es aber trotzdem nicht. Okay, da bin ich knüppelhart. Titel meines Sextapes.
Jetzt streiten wir uns hier das erste Mal im Podcast.
Nee, pass auf, da bin ich rigoros, knüppelhart. Das gehört nicht zusammen. Es ist klar.
Du findest wirklich die Schöne und das Biest und Toy Story gehören nicht in ein VHS-Regal.
Gehört nicht in ein VHS-Regal. Nein, Bruder. Weil. Ja, und ich sag dir auch warum. Toy Story ist nämlich die erste DVD, die dann daneben steht. Und dann beginnt das Zeitalter von Toy Story, dann kommt irgendwann Cars dazu und dann so. Dann beginnt dieses Zeitalter. Und jetzt sind wir mittlerweile im Digitalen, da hast du dann sowas wie Frozen, dann hast du die ganzen neuen Filme und so, die alle neu gemacht, dann kommt so diese Geschichte. Das ist die real Timeline.
Ich separiere das hier jetzt nicht nach dem Medium, das finde ich, kannst du nicht machen. Also ich sehe den Punkt. Vor allem, ich sehe ja deinen Videothekar-Vergangenheitspunkt, den du damit drin hast. Ja. Ich habe zwischenzeitlich vergessen, mit wem
wer
ich mich
hier
angelegt
habe. Wer ist hier der Fachmann?
Ich hab so oft als Kind und so lange vorm Fernseher gesessen, ich nehme diesen Kampf jederzeit auf. Lassen Sie in den Ring gehen.
Überzeug mich doch. Komm mal her.
Also. ich finde, das Medium sollte auf gar keinen Fall irgendwie Kritikpunkt nach der zeitlichen Einschätzung sein. Hättest du jetzt gesagt, Toy Story war aber ein reiner, Toy Story war ein reiner Animationsfilm und die anderen Disney-Filme waren Zeichentrickfilme, dann hätte ich gesagt, okay, okay, stilistisch was anderes. Aber vom Inhalt her und von dem, was es, also von der Zeit, wo es stattgefunden hat, würde ich Toy Story jederzeit als VHS-Version, und es gibt hundertprozentig eine VHS-Version von Toy Story, neben Die Schöne und das Biest stellen.
Ja, gibt es.
Jederzeit. Ja. Nur weil es da schon eine DVD gab, heißt das doch nicht, dass das irgendwie dann davon ab... Nein, nein, auf gar keinen Fall. Meine Damen und Herren, ihr müsst in die Kommentare schreiben. Das wird jetzt ein heißes Thema hier werden.
Okay, pass auf. Die erste DVD, also speziell Fakt zum Format des DVDs, kam Ende 95. In den Handel kamen DVD-Videos allerdings erst 97. So, also das Format 95 ging dann da los und 97 gingen die ersten DVDs in den Handel. So, das war einfach ein Time-Changer und einfach, es war ein Game-Changer, weil Bild auch anders war und die Möglichkeiten eines Formats ganz anders war. Und man muss einfach, oh mein Gott, es tut mir leid, das ist die Fritz-Limo. Man muss einfach, ich entschuldige mich zu ganz, das musst du rausschneiden.
Ich filter nichts davon raus, das hier ist alles so echt peinlich und ungeschnitten.
Es tut mir leid, das ist die Limo. Ey, pass auf, das hat jetzt natürlich nichts mit dem Medium zu tun, aber das Medium ist halt auch wirklich entscheidend, weil dadurch natürlich neue Türen geöffnet wurden. So, also es ist ein Unterschied, ob du händisch einen Zeichentrickfilm erstellst oder ob du Computersimulationen dazu führst.
Jetzt grätsch ich dir aber mal fies da rein, weil ich weiß nämlich ziemlich genau, dass genauso wie VHS und Betamax-Kassettenrekorder, als sie rausgekommen sind, genauso wie die DVD-Player, als sie rausgekommen sind, so unfassbar teuer waren, dass vor dem Jahr 2001 kommerziell, kindreicher Eltern.
Ja, ja.
ich weiß noch ganz genau, DVD-Player waren so unfassbar teuer.
Ganz kurz, sonst vergesse ich das. Ich hatte keinen DVD-Player. Ich hatte erst relativ spät einen sehr, sehr günstigen. Der konnte aber Gebrannte ablesen.
Ja, und weißt du, was das Ding nämlich damals noch gewesen ist? Und da erinnern sich die wenigsten wieder von euch Pappmaché-Figuren. Damals waren DVD-Player so scheißteuer, dass der günstigste DVD-Player, den es für den breiten Consumer-Markt war, die PlayStation war. Und deshalb wurde die PlayStation 2 damals wie bescheuert gekauft. Ja. Die PlayStation 2 kam wann raus? Und wann wurde sie kommerziell viel verkauft? Und wann gab's das? Das muss um die 2000er gewesen sein. Das heißt, das Argument, dass Toy Story nicht mit einzusortieren ist, weil es ein neues Medium ist, zählt in der Dekade schon mal gar nicht, weil erst in der darauffolgenden Dekade in den Haushalten DVD-Player kommerziell vorhanden waren.
Also, das heißt,
alle Menschen in diesem Land konnten das nur auf VHS gucken und nicht auf DVD, weil wir alle gar nicht so viel Geld hatten. Mann, es war doch alles nur aus Holz.
Du bist viel zu sehr auf dem Medium jetzt festgesetzt.
Ja, weil das dein Argument war.
Nein, mein Argument ist einfach, dass ab diesem Zeitpunkt sich auch etwas verändert hat im Film. So, und
ja, weil es eine 3D-Animation war, sag ich.
Ja, kann man auch so nennen, aber ich gehe jetzt mal nicht auf Fakten. Das ist eine rein emotionale Unterhaltung, die wir
haben. Ach so, du gehst jetzt mal nicht auf Fakten. So ist das ja also.
Okay, pass auf, wir gehen auf Fakten, Bruder. Wir gehen jetzt auf Fakten. Also, natürlich gab es Toy Story auch auf VHS, definitiv. Und natürlich ist es auch im VHS-Regal aufzufinden. Gar keine
sag
Frage.
Sag einfach, dass Toy Story zu Die Schöne und das Biest gehört.
Nein,
sag es los.
Toy Story gehört nicht in das Regal.
Gleiche Dekade, gleiche Veröffentlichungsdekade.
Nein. Toy Story gehört nicht in das Regal von Schöne und das Biest, Aristocats, 101 Dalmatiner, Bernhard und Bianca. Da gehört Toy Story nicht rein.
Dir ist klar, was für einen massiven Shitstorm du jetzt so
schaffst. Du bekommst einen Shitstorm, Bruder. Du!
Ach, ich liebe dich.
Das ist dir doch klar. Ich nehme die Diskussion auch gerne mit.
Nein. Ich bekomme keinen Shitstorm, weil ich weiß, wie es war. Ich war zu dieser Zeit Kind. Du warst doch schon Teenager. Du hattest doch schon Haare am Sack, Alter.
Ja, und? Deswegen war ich viel reflektierter, als du es bist.
Deswegen hast du dich ja um ganz andere Sachen gekümmert. Ich habe Disney noch gefühlt, da hast du dich schon für andere Mädchen interessiert.
Nein, ich war immer Videofilme. Ich habe immer Videofilme bevorzugt.
Echt jetzt? Und damit wären wir beim Thema Pornos.
Oh, da habe ich auch mal. Da habe ich eine gute Geschichte. Und zwar, ich habe ja damals in der Videothek halt gearbeitet und ich habe dann irgendwann, das war ziemlich am Anfang meiner Zeit, war das dann so, dass ein Kunde in die Videothek kam und dann hat er sich so umgesehen und so, ne? Und irgendwann kam er dann zu mir und meinte dann, du, sag mal drüben bei den Filmen, so habt ihr da auch mal irgendwie welche mit so einer anderen Location, irgendwie ein bisschen am Strand oder mal so, oder also nicht das 0815 Zeug. Und ich habe ihn dann so angeguckt und gedacht so, ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, also von den 18er Filmen drüben. Ach so, boah, da kann ich leider gar nichts zu sagen, das tut mir leid. So. Und dann hat er gesagt, ist kein Problem, alles gut. Und dann hat er sich noch ein bisschen umgeguckt und ist dann letzten Endes ohne eine DVD aus dem Laden gegangen. So.
Hättest du ihm mal Scheiße 2 mitgegeben?
Ja, nein, hätte ich ihm einfach mal die Gina White-Kollektion gegeben. Aber auf jeden Fall, pass auf. Dann war es halt so, dass mein damaliger Chef Klaus kam dann halt zu mir und sagt, Basti, als Videotheker musst du dich halt...
Musst du?
Ja, du musst.
Dich mit den Inhalten
auseinandersetzen. Ja, ganz genau. Jetzt spoiler doch nicht. Er sagte dann so, pass auf, Basti, als guter Videotheker musst du da halt von allem irgendwie... Sei doch still! Du musst von...
Ich sag doch gar nichts! Ja.
Du musst halt...
Du Arsch!
Pass auf, er sagt, Basti, als guter Videotheker musst du halt wirklich von allem irgendwie so ein bisschen was wissen. So, nimm dir heute einfach mal 2 Filme mit, ja? Und dann musst du ein bisschen, also es ist einfach so, du musst ein kleines Gespür kriegen, da musst du die Leute auch beraten können.
Ein kleines Gespür.
Ja, ich sag, alles klar. Dann hab ich mir 2 Filme mitgenommen, so. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte in kürzester Zeit fast die ganze Abteilung durchgesehen.
Ja, du hast diese Anweisung von deinem Chef halt sehr ernst genommen.
Ja, ich habe sie wirklich sehr
ernst genommen. Und wolltest da inhaltlich gut beraten.
Ja, ich habe sie zu ernst genommen. Also es war dann später auch so, dass dann quasi die Videobestellungen, die per Telefon durchgeführt wurden, die habe ich dann gemacht so, und dann habe ich halt mit dem Zwischenhändler, mit dem Vertrieb gesprochen und dann haben wir so, ja, bestell mal hier. Und dann kam halt später dann halt ganzen, man muss auch dazu sagen, dass Erotikfilme im Einkauf nichts gekostet haben. Also diese
ernsthaft?
Ernsthaft. Also selbst wenn das so Firmen waren wie Private oder so Videorama, also diese großen Produktionsfirmen, ne? Playboy, Private, da hat diese DVD im Einkauf vielleicht 3-4 Euro gekostet. So.
Okay, was hat eine normale gekostet?
Ja, schon so um die 15 Euro oder so.
Was?
Ja, Film. Also so ein richtiger Film.
Krass,
Im Einkauf, genau.
Ja, aber krass, dass das
wundert. Ja, die Range, eine ganz andere Spanne. Pass auf. Und dann, natürlich gab es dann auch Blockbuster-Filme im wahrsten Sinne des Wortes. So, die haben dann ein bisschen mehr gekostet, ne? Aber pass auf, dann war das so, dann kam dieser Karton mit DVDs. Und dann, die haben ja nichts gekostet. Und dann hab's halt sortiert. Links kamen dann halt die zum Verkauf waren. Rechts die zum Verleih waren. Und die in der Mitte, die habe ich dann mitgenommen. Ey, für einen Einkaufspreis von 2 Euro. So, und dann war das wirklich, ja, ich sag dir eins, die Abteilung, die hab ich geführt, du. Die hab ich geführt.
Du hast die, aber Real Talk, du hast sämtliche Darstellerinnen und die Produktion besser unterstützt, dadurch, dass du da Geld für ausgegeben hast, als das heutzutage Menschen machen, indem sie sich das auf irgendwelchen schäbigen Online-Plattformen reinziehen.
Also das
reinziehen,
Ding ist,
man
muss auch dazu sagen, also es ist ja auch immer so Schmuddelecke, ja, und ich habe auch nicht jeden Scheiß geguckt, so, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, weißt du?
Ja, natürlich, du kannst,
so.
Wenn man alleine guckt, was da
bist du
Mengen
krank.
Stehen.
Ja, da bist du krank, Digga, und wir haben eine große Abteilung später gehabt.
Danach kannst du den Penis abschrauben danach.
Ja, nicht nur das, du hast auch einfach keinen Bezug mehr zur Realität, also.
Ja, ja.
Ich glaube, damit überhaupt noch ein Gefühl ist, fängst du an, irgendwie Wände dann irgendwie zu streicheln, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das halt, war das eine Erfahrung, so.
Das glaube ich.
Ja. Es war
geil, super. Alter. Aber die Videothek, ich erinnere mich auch daran, ich hatte damals eine ganz, ganz dolle Videothekphase, wo ich, das war irgendwie so 11., 12. Klasse, Berufsschule, Fachoberschule, so Vorbereitung fürs Fachhochschulstudium gedönst, wo du halt irgendwie eine 2 Tage Schule hast und 3 Tage Praktikum, wo du dann irgendwie nach einem Dreivierteljahr aus dem Praktikum entlassen wirst mit genug Stunden, die du gemacht hast, so und sowas. Und dann hast du halt irgendwie so, keine Ahnung, doppelt Sommerferien oder so eine Geschichte. Und dann war halt irgendwie, der Turn war halt dann immer... Videothek, 3 Filme, abends dann irgendwie beim Lieferdienst bestellen und sich alle 3 reinziehen. Einen guten Film, einen Trash-Horrorfilm und einen, den man einfach random pickt. Und dann ging's durch. Und so haben wir uns dann durch so 2 Videotheken durchgeguckt. Und Alter,
das Gute ist halt, am Wochenende, du hast es Samstag ausgeliehen, musst es Montag erst zurückbringen. So, das ist ja auch immer so geil gewesen. Und genau, ganz, ganz wichtig, immer eine leichte Kost für Sonntag dabei haben. Also, 2 Filme Samstagabend und für Sonntag leichte Kost. Immer so Comedy-Film, so ein Roadtrip, irgendwie sowas wie, hier Roadtrip American Pie, irgendwie sowas für einen Sonntag.
Oder so ein richtig, richtig, richtig unterirdisch schlechten Horrorfilm? Weil das auch einfach nur Comedy-Gold ist. Also ja. Dr. Chopper fand ich beispielsweise, als wir Dr. Chopper gesehen haben und der Typ in seinem Chopper da aufgetaucht ist. Ich dachte, er heißt Dr. Chopper, weil er mit seinem Skalpell Sachen abchoppt.
Nein, aber nicht.
Er kommt mit seinem Chopper und dann choppt er.
Get to the chopper now.
Geil. Ja. Das ist große Filmkunst. Ja, einen hatten wir auch, der wurde
Brain
beworben.
Death. Mit, kennst du noch Brain Death?
Einen haben wir ausgewählt, weil der beworben wurde mit so einem Aufkleber drauf, wurde gedreht Warnung. Mit echten Leichen.
Ach ja, stimmt. Oh. Das war doch hier warte, mit echten Leichen. Das war
irgendein Pathologie-Horror. Also es ging irgendwie um so eine Gerichtsmedizin und sowas und da haben sie dann wirklich echte Leichen verwendet. So. Und damit, das haben die aber als Badge benutzt, um für den Film halt zu werben, um zu sagen, ey, hier, guck mal, wir haben einen coolen Horrorfilm gemacht mit echten Leichen. Und das stand dann da wirklich drauf. Als wenn das so eine Packung Wiener Würstchen wäre mit leichten Fehlern, weil sie mit echten Leichen
das war nicht die Fehlermeldung, das war ja das Verkaufsargument. Damals, wenn du dir eine Maxi-CD gekauft hast und da war noch ein Remix drauf, da gab es einen Sticker oben rechts, wo inklusive Bababab Remix. Und so war das bei der Videokassette mit echten Leichen und du so, boah, alleine deswegen muss ich
den gucken. Geil, mit echten Leichen.
Aber man muss sagen, Gesichter des Todes war ja auch damals so eine düstere Legende, dass der Film ja angeblich dass der echte Hinrichtungen und sowas gezeigt hatte. Es war dann so eine düstere Legende, das stimmt natürlich nicht, aber das wurde halt oftmals in den Raum geworfen, um den Film halt besser im Verkauf zu haben oder halt im Verleih. Und es gab halt damals auch allgemein, also so legendäre Filme wie Zombies im Kaufhaus, Dawn of the Dead, der Original, oder auch sowas wie Brain Death, ne? Ich sag nur mit dem Rasenmäher und so. Das war halt damals zu der Zeit und so, das war halt richtig geil. Wenn ich aber dann ins Kino gehe, ins heutige Kino und ich mir dann diesen Dreckmüll Terrifier 3 angeguckt habe.
Der hat's dir echt angetan, ne? Der hat's mir echt angetan.
Dann kriege ich auch einfach, ich habe 1 und 2 noch nicht gesehen. Und ich habe einfach den Hype mitgenommen, habe gesagt, komm, mein Bruder hat mich eingeladen, wir gehen ins Kino und gucken Teil 3. Und ich so, ey, komm, let's go. Ich bin eine zarte Seele geworden, ich habe früher alles geguckt. Alles, ne? Und ich konnte auch alles gucken. Also ist egal was, ich hab's einfach instant geguckt. Ich krieg's nicht mehr hin, ne? Also wirklich auch so Filme mit so Paranormal Activity und so. Und ich muss alles, überall das Licht anmachen, ich krieg das einfach nicht mehr hin. Und auch so Splatter-Filme ist dann mittlerweile, wo ich so, dann gucke ich auch so manchmal nach unten und auf meine Fingernägel und denk so, weißt du? So.
Ich glaube, bei Splatter bin ich mittlerweile interessiert wieder daran, weil ich jetzt mittlerweile denke, wie haben sie es gemacht und wie sieht's aus?
Genau.
Ansonsten bin ich da völlig bei dir. Dieser Ekelhorror ist so, auch so Saw-Reihe und so, das war nicht so meins.
So.
Und dann, ich mag lieber den Mindfuck so
So die Psyche und Dämon und all sowas und sowas finde ich auch
geil. Ja, genau.
Ein richtig guter Horrorfilm ist ja hier, hieß der Heritage oder Heritage? Wie hieß der?
Heritage
mit der Mutter und dem Kind, was dann den Kopf da auf dem Auto, wenn aus dem Auto guckt
ich,
und dann.
Der war brutal. Der ist auch mega. Gar nicht so lange her. Ne?
Ja, genau.
Und es gab auch noch irgendeinen mit der ich glaube, war das der Exorzismus von Emily Rose? Oder es
der
gab
war auch
einen, irgendeinen, wo es halt eben auch um dieses Exorzismus-Thema ging, der war auch bretthart.
Aber der Original-Exorzist immer noch am besten. Der ganz alte. Den hatte ich auch auf Video. Schwarzes Cover, ne? Scheinwerferlicht, also diese Straßenlaternen und unten steht dann der Priester und guckt hoch ins Stark. Ganz stark. Jetzt habe ich den Punkt.
Geiles visuelles.
Ja, das Setting und auch damals. Wusstest du, dass die Hauptdarstellerin, ne, das Mädel, die damals die Besessene gespielt hatte, dass die dann während der Dreharbeiten und danach auch in therapeutische Behandlung war? Weil sie halt einfach.
Krass.
Ja, weil einfach die Szenen, wie sie es gedreht haben und so, ich meine.
Krass waren.
Das war halt einfach heftig. So, ich meine, die hat sich ein Kruzifix halt einfach damit gekratzt. Weißt du, was ich meine? So, und.
Ja.
War halt schon wirklich schon anders wild. Ja. Jetzt habe ich den
Titel
Punkt vergessen.
Sextapes.
Terrifier, Terrifier 3 jetzt wirklich zuzumachen, das war einfach nur, ich habe in diesem Kino gesessen und habe die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt, weil ich so dachte, ich verstehe euren Punkt. Ich verstehe, ihr wollt hier auf 80er Jahre ein bisschen diesen Vibe wieder auffangen, ne? Kunstblut, ein bisschen. Also was heißt ein bisschen drüber? Ganz weit drüber, ne? Und so ein bisschen diese ganze. Aber Alter, ich hab da nichts. Es kam dann in diese berühmte oder diese berüchtigte Badezimmerszene. Das ist, Bruder, das war. Ja, ich hab dann auch nur noch mit dem Kopf gewackelt und gesagt, was guck ich mir hier an?
Also sie haben original den Duschvorhang gemacht, oder was?
Nee, achso, du hast den nicht gesehen.
Nee, ich hab den nicht gesehen. Das ist voll an mir vorbeigerauscht.
Also pass auf, da sind dann ein Mädel und ein Typ, die knutschen halt, ne? Und machen dann so unter der Dusche rum und dann kommt halt der Clown, ich weiß nicht, wie der heißt so, der kommt dann halt und fängt an, mit einer Kettensäge auf die einzuzimmern. So. Und der eine Typ, den schneidet erstmal den Fuß ab, dann robbt er so vor sich hin, dann kümmert er sich erstmal um die Frau, das ist schon mal eklig, wie er die bearbeitet, und dann geht er zu dem Typen, der robbt weg, und dann drückt er die Kettensäge hinten in den Allerwertesten und zimmert halt komplett hoch bis ins Rückenmark. Dann dreht
er. Das ist doch einfach nur Splatter.
Ja, ja, genau. Aber auf schlecht. Und dann dreht er sich um und dann macht er dasselbe nochmal von der anderen Seite und du siehst halt wirklich instant alles. Du siehst halt wirklich auch, wie das Besteck von links nach rechts wedelt. So. Und ich hab im Kino gesessen und hab, genau wie du jetzt gerade guckst, das war original mein Gesicht.
Ey, ohne Scheiß.
Bruder,
ohne Scheiß, ne?
Ich dachte nur, warum?
Gegenbeispiel dafür. Es gibt Lars von Trier. Ist ja hochgradig. Oh. Hochgradig. Ne? Lars von Trier ist ja so als Regisseur, ist ja ein Brett so. Und es gibt eine Szene von einem Film von Lars von Trier, das war irgendwie was in einem Wald, in einer Waldhütte, wo der arbeitet ja auch gerne mit Willem Dafoe zusammen, wo Willem Dafoe von einer Frau, die er irgendwie in einer Waldhütte gefangen gehalten hat, dann nimmt sie irgendwann einen Holzklotz und schmeißt ihm den Holzklotz, weil er irgendwie blöd in der Situation sitzt, sie wehrt sich gegen ihn, voll in seinen Schritt. Und man sieht, dass es halt irgendwie sein Skrotum treffen muss wahrscheinlich und vermutlich dann halt eben auf die Klötze gegangen ist. Wurde nicht explizit gezeigt, aber die Szene an solches, wie er es eben dargestellt hat. Die war so mächtig, weißt du, alleine beim Gedanken danach, so halt auch irgendwie dieser Schrei und dann geht das Bild in eine Totale raus und du hörst so Vögel aus dem Wald rausfliegen oder sowas, glaube ich. Also es war halt wirklich ein bisschen Klischee auch, ähnlich wie so eine Badezimmer-Szene auch, aber es war halt stilistisch richtig gut umgesetzt.
Ja.
Und bei so einer, das ist so Gänsehaut-Feeling, aber dann sowas wie, der geht da halt mit der Kettensäge durch und dann wedelt das halt, das ist doch so, wir alle haben Saw und The Hills Have Eyes gesehen.
Ach, ja, und das war noch gut. So, und das war
noch gut.
So. Genau, und das war so von wegen, ey, ich hol mir die 80er und übertreib nochmal richtig. Ich mach irgendwie. Ich mach Haus der tausend Leichen, aber übertreib nochmal mehr. Also Rob Zombie, selbst Rob Zombie hätte sich das angeguckt und hätte gedacht, Bruder, irgendwo ist ein Limit. So, und das war einfach nur schlecht. So, und jetzt möchte ich auch nicht mehr über diesen Film reden, ey. Schlimm.
Ja, und so retrospektiv betrachtet bei Saw, das habe ich auch, wenn ich mal so drüber nachdenke, wie wir auch damals dann über die Filme gesprochen haben, ging es da ja auch wenig um den Splatter, sondern viel um das, wer steckt hinter Jigsaw und was ist der Plot dahinter. Also das ist ja wirklich dann diese Kriminalgeschichte, die dahinter ist, dieser Thriller-Teil. Das war ja ein interessanter, gut gewobener Plot, über den dann auch viel gesprochen wurde. So mit Teil 4, 5, 6, 7 wurde das dann irgendwann zerfasert, wie das immer so ist, ne?
Ja, ja.
Aber so, da war halt der Inhalt, die Story war halt so gut, dass es einen gepackt hat und dann kam dieser Splatter und der hat einen dann halt irgendwie ja so bewegt. Ja, das war so ein bisschen die Dynamik. Aber dann das, was du da von Terrify erzählst, das ist ja wirklich einfach nur noch, hier, guck dir 60 Kilo Fleisch an.
Das Problem ist, dass du sahst halt dieses Kunstblut und du sahst auch die schlechte Maske und so und das war halt gewollt auf diesem 80er-Jahres-Stil. Der erste Teil hatte auch ganz kleines Budget, der zweite war schon größer, der dritte hatte jetzt richtig viel Budget, aber die haben sich halt gedacht, wir wollen diesem Stil treu bleiben. Ich verstehe das alles. Aber das kann ich halt nicht. So, ich bin jemand, der kommt aus, so ich mag halt wirklich Film. Ich mag auch die Kunst vom Film. Ne? Ich mag zum Beispiel, ich finde Ridley Scott ist einer der größten, die wir haben. Ich mag so Schnittbilder, ich mag Kameraperspektiven. Deswegen kannst du mit mir auch nicht, früher kennst du noch gebrannte Filme, so aus dem Kino abgefilmt oder sonst was. Das konntest du mit mir nicht gucken. So, weißt du, das ist für mich, das hat
ich
mit,
auch, ja, grausig, ja.
Bin ich weg. Und auch Filme so, wo ich, weißt du, bei mir sind so Kameraperspektiven und dann auch so Bildschnitt und wie das miteinander arbeitet. Deswegen verstehe ich die Szene, die du gerade beschrieben hast, zu 100%. Das ist mir so extrem wichtig bei so Filmen. Ich kann auch mal Bullshit-Filme gucken, dann entscheide ich mich auch bewusst dafür zu sagen, ich ziehe mir jetzt Sharknado rein, weil ich da halt einfach Bock habe, mich jetzt voll zu trashen.
Aber es ist auch guter Trash, ne? Das weiß ja, dass es Trash ist, ist sich der Tatsache bewusst und genauso wie das ja bei Shaun of the Dead so beispielsweise dann auch war, so die witzige Version von Dawn of the Dead, ne? Also das ist ja dann sich seiner eigenen Flaws bewusst sein und selbstironisch irgendwie dann da so an dieses Künstler, das macht es dann ja wieder, das ist ja wieder cooler Trash, aber Trash, der halt cool sein will und dann aber Trash ist, das ist dann.
Fand ich bei Dawn of the Dead richtig geil. Und zwar diese Trilogie. Also du hast den Original Zombies im Kaufhaus. Lege ich euch ans Herzen. Ist wirklich ein richtig geiler Oldschool-Horrorfilm. Kann man sich gut geben so. Zombies im Kaufhaus. Dann gab es ja die Neuverfilmung Dawn of the Dead, die ich, by the way, sehr stark fand, weil Zombies auf einmal nicht mehr so dieses klassische und wir schleifen, sondern die auf einmal konnten die rennen, Alter. Auf einmal,
ja, so Left 4 Dead-mäßig.
Ja, also, genau.
Wieder Angst hast, Alter, vor Zombies.
Genau, Alter. Wo du wieder weißt, Bruder, also jetzt kann ich nicht nur wegjoggen, Alter, Digga, jetzt muss ich ins Auto. So, und das fand ich bei 28 Days Later.
Danke, ja. Ich wollte es gerade sagen. Der beste, mit Abstand beste Horrorfilm in dieser Region.
In der
Start of Zombies, 28 Days Later. Auch einfach, weil 28 Days Later von vorne bis hinten meines Erachtens nach das Wesen des Menschen gut eingefangen hat. Also zum Beispiel, wie die halt auch irgendwie so hochgradig rassistisch, dass die den Schwarzen als Superzombie im Hof festgekettet halten. Da hätte ich jetzt auch gedacht, so, okay, warum habt ihr den Schwarzen dahingestellt an der Kette?
Und nicht den Asiaten.
Aber so, aber all in all, halt diese Darstellung, wie Menschen da miteinander umgegangen sind und mit der Situation umgingen, fand ich halt das finde ich, hat es dieses Beklemmende ausgemacht. Und dann der Soundtrack. Und das bringt mich wieder zurück zu der Frage, wo ich eigentlich hin wollte. Weil abgedrehte Filme, da hast du mich nämlich mit, habe ich auch richtig scheiße gefunden. Vor allem aber wegen des Tons.
Ja.
Und bei Ton bin ich auch mittlerweile so ein Mensch geworden. Ich gucke gerne Sachen in Originalvertonung, wenn ich die Originalsprache verstehe. Sprich, wenn es auf Englisch ist, dann gucke ich mir das gerne an. Nicht nur, weil ich der Meinung bin, dass dem Schauspieler seine schauspielerische Leistung zur Hälfte abgenommen wird oder entrissen wird, wenn man seinen Ton nicht mehr hört.
Das sehe ich nicht so.
Das aber, ja, das ist aber auch...
Hey, wir haben das so eine geile Synchro in Deutschland.
Ja, ich will damit nicht die Synchronsprecherszene abwerten, weil das ist nochmal was völlig anderes. Das ist das wird mal das abgenommen davon. Aber wenn man jetzt halt einfach nur den Fakt nimmt, du hast einen Schauspieler, der steht vor der Kamera, der hat eine schauspielerische Leistung und eine Schauspielerin und dann wird diese Sprachrolle und dieser ganze tonale Aspekt davon so abgekoppelt, dann verändert das auf jeden Fall schon mal das Bild. Und das, finde ich, merkt man im Ton wiederum auch sehr, sehr deutlich in den deutschen Produktionen, weil deutsche Produktionen auch ganz anders klingen. Die Hintergrundgeräusche sind alle viel, viel lauter, die Umgebung ist viel, viel rauschiger und komprimierter und die Stimmen sind auch viel klebender.
Ja, liegt aber daran...
Ist technisch so, klar.
Nee, nicht das. Das liegt daran, dass sie nicht nachsynchronisiert werden. Amerikanische Filme werden immer nachsynchronisiert. Das heißt, die Schauspieler gehen nochmal ins Studio und sprechen ihre Takes nochmal ein. Und da wird nachsynchronisiert. Deswegen klingen amerikanische Werke, beziehungsweise der Film, viel besser. Deutsche Filme werden nur mit dieser klassischen Tonangel aufgenommen, dann gemischt und das war's. Und deswegen klingen deutsche Produktionen, wenn das Bild oftmals schon gut ist, weil sie die richtige Millimeterzahl benutzen, aber im Ton immer scheiße. Immer
aber auch diese, aber auch die synchron gesprochenen Sachen, da finde ich, merkt man schon, dass die Hintergründe halt einfach anders klingen, das Foley und die Musik im Hintergrund, also das ist einfach...
Weil es nachsynchronisiert
wurde. Auf unsere, wahrscheinlich auch auf unsere Hörgewohnheiten ein bisschen angepasst ist, ne? Und das ist, da finde ich, merkt man bei der amerikanischen, bei der Urproduktion, bei der Originalvertonung, finde ich, das fühlt sich noch ein bisschen mehr drin an. Ja. Deswegen mag ich das noch ein bisschen lieber. Wobei auf der anderen Seite, und das ist der Punkt, Dinge, die ich in der Kindheit gesehen habe oder gespielt habe, brauche ich in der deutschen Vertonung, weil das geht ins Herz.
Ja, und man muss
da brauche ich die Synchronsprecher.
Ich bin auch ganz ehrlich, mein Englisch ist gut, aber not the yellow from the egg. Und ich weiß so, ich will mich dann auch nicht zu hart konzentrieren. Ich möchte mich auch auf Story und alles einlassen. Und da bin ich schon froh, dass wir hier in Deutschland so eine richtig krass gute, und das muss ich einfach sagen, einfach eine richtig gute Synchro haben. Mit fantastischen Darstellern, die das wirklich hammergeil schauspielern. Das muss man. Ich gucke mir auch immer gern Datteltäter auf YouTube an.
Wo die dann vor den SynchronsprecherInnen stehen und sich dann
finden.
Ist super schön.
Richtig cool.
Kennst du den großen Unterschied in dem Ablauf zwischen synchron gesprochenem Film und synchron gesprochenen Videospielen? Das ist richtig, richtig schmuddelig. Bei Filmen haben die Leute das fertige Material in der Regel vor der Nase und können das durcharbeiten. Und bei Videospielen gibt es gar nichts.
Richtig,
die reden teilweise fast ausschließlich in eine Dose rein und haben keinerlei Bildmaterial, mit dem die arbeiten können. Weshalb Videospiele auch oftmals so in Anführungszeichen daneben vertont wirken, weil der Kontext nicht mitgegeben wird der Szene und die Synchronsprecher das dann ausarbeiten müssen.
Ja, das stimmt.
Das finde ich so, der Job an sich schon voll hart, weil wenn man sich das anguckt, die Leute acten ja, die schauspielern ja wirklich da, währenddessen sie da stehen. Die sind ja wirklich in der Rolle auch drin, selbst wenn man sie nicht sieht. Tonal, reingedacht auf jeden Fall.
Ja, klar, es ist Schauspielerei.
So, und da haben sie aber noch wenigstens die Gesichtsausdrücke und das Bild vor der Nase, aber beim Videospiel hast du dann gar nichts mehr, ey. Und das kriegen die Leute, es gibt ja auch wirklich so gute synchron gesprochene Sachen, so gerade Metal Gear Solid habe ich ja letzte Woche irgendwie noch durchgezockt, irgendwie PlayStation 1 Titel, uralt. Alter, die Synchro, oh mein Gott, ist die gut, oh mein Gott, ist die gut.
Und man muss auch sagen, also ich weiß, das ist jetzt schwierig, weil das viele da draußen vielleicht auch auf den Schlips tritt, aber ich finde auch die Synchro im Anime richtig gut in Deutsch. Also ich finde, weil im Original ist es natürlich immer geiler oder oftmals geiler, aber ich verstehe halt wirklich instant gar nichts. Selbst das Geschreie verstehe ich nicht. Und da muss ich im Deutschen sagen, ist es wirklich geil. Und wenn ich mir zum Beispiel Demon Slayer angucke, ich weiß nicht, hast du die schon gesehen? Die,
ja.
Die Anime, genau. Der Anime.
Also reingeschippt so ein bisschen.
So, und wenn dann halt da irgendwie Dennis Voss, wie heißt der Schröder hier, der auch Deadpool spricht, wie heißt er? Dennis Schröder Voss, Dennis Schröder, der Synchronsprecher, der spricht ja auch nicht Tanjiro, sondern wie heißt nochmal der Schweinekopf? Nicht das.
Oh, that's me.
Ja, genau, den spricht er halt auch. Und alleine dieses Schreien, Anime ist ja immer noch ganz viel Schreien und Emotionen und so. Und da muss ich wirklich sagen, ist die deutsche Synchro wirklich geil. Oder Attack on Titan und so. Und wenn es dann wirklich so emotional wird, ist das schon geil. Aber der Beste, pass auf, bist du so ein bisschen in Anime drin?
Ja, deswegen wollte ich gerade reingrätschen. Anime-Synchro, ich muss dir da auch teilweise widersprechen, weil so richtig realistisch ist das ja nicht, wie die miteinander sprechen.
Natürlich
und
nicht, ja.
Heidewitzka, verflixt noch eins, wie sollen wir denn das jetzt lösen?
Lorenz, ich weißt sag du, so dir das, pass auf, hinter dir. Oh
ja, ich höre dir zu. Oh mein Gott, was ist das denn?
Das
ja,
ist ein Riesenpimmel.
Das funktioniert so bei, ich finde das, bei manchen Sachen funktioniert das gut, aber dann geht's da drückt's auch wieder so ein bisschen in Pacing rein. Ne? Also das ist dann ja auch wieder so, wenn du da Dragon Ball Z, One Piece, die beiden besten Beispiele dafür,
danke,
für miserables Pacing. Du guckst dir eine Stunde lang eine Folge an und es haben sich zwei Charaktere effizient 2 Zentimeter bewegt und machen
Ich sag nur die tollen Fußballstars, Tsubasa Ozora, die haben 3 Folgen gebraucht, um von einem Tor zum anderen Tor zu kommen.
Aber jetzt kommt ja Netflix rein. Netflix arbeitet ja unter anderem gerade auch an einer neuen Auflage von One Piece. Ja. The One Piece. Ja. Und das ist das Gleiche, nur dass sie das Pacing verbessern und ansonsten die Zeichentrickserie.
Ich habe das TikTok.
Ich habe geweint vor Freude.
Ich habe das TikTok gesehen, weil die minimieren einfach mal die Folgen, Alter, von 800.000, 1.000 schieß mich tot auf unter die Hälfte. Also richtig short gecuttet, weil sie sich viel mehr an den Manga halten. Und
das
da bin
so
ich.
Cool.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe One Piece immer nur so Stück, weil einfach zu viel. Aber wenn das kommt, Bruder, ich werde es durchsuchten.
Ich habe das während meines Studiums mit meinem damaligen Mitbewohner, der auch die Sachen gelesen hat, habe ich One Piece wirklich einmal von null bis zu dem Zeitpunkt, wo es keine deutsche Synchro mehr gab, durchgeguckt. Also dann auch mit so den schlimmsten, auf den komischsten Internetseiten der Welt irgendwie und noch ein bisschen in die japanische rein. Es ist einfach so viel. Und das ist so cool alles, aber dieses stundenlange Leuten sich gegenseitig beim Anschreien zugucken, ist halt dann wirklich so, Leute, kommt doch mal zum Punkt.
Das war bei, Dragon Ball Z auch so, wo ich sagte, so okay, meinetwegen kannst du Frieza jetzt auch einfach wirklich mal umhauen. Und,
Dicker, die Verwandlung in einen Super Saiyajin hat 3 Folgen gedauert.
Ja, ich weiß.
Das hat eine Stunde gedauert, als der angefangen hat, sich aufzuladen, bis der gelbe Haare hatte.
Ich wollte gerade sagen, Alter, meine Frau blondiert mich schneller, Bruder, Alter.
Alter.
So. Aber das ist, ey, pass auf, ich muss echt sagen, was so Serien angeht, ne, also so Anime-Serien, ich gucke ja viel mit meinem Sohn auch, ne, und ich muss sagen, Demon Slayer, richtig krass, aber ganz unabhängig davon, dass ich totaler Dragon Ball Z-Fan bin und auch so, das liegt aber auch viel an der Zeit, ne, Tsubasa Ozora, tollen Fußballstars, Mila Ayohara, so diese ganze Geschichte so, ich habe ein Anime gesehen, und ich bin kurz davor, ich habe nie Mangas gelesen, ne? Aber ich bin kurz davor, den Manga jetzt weiterzulesen, weil der Anime erst nächstes Jahr, glaube ich, weitergeht. So.
Welcher?
Jujutsu Kaisen. Das ist was mit Dämonen, ne? Die sind auf der Welt, die können aber nicht, jeder kann die sehen. Und dann gibt's halt die Jujutsisten, die halt quasi gegen diese Dämonen dann kämpfen. Und da gibt's halt, ich hab für die alle, die jetzt, wer ruft denn jetzt hier an? Nein, jetzt zu spät. So, warte, da gehe ich kurz ran. Also pass auf, ich nehme gerade Podcast auf, Digi. Das heißt, du bist jetzt live im Podcast. Kannst mal Grüße an Lorenz aus. Ja, du kannst Hallo Lorenz sagen.
Hallo Lorenz.
So, und ich werde dich nach der Podcastaufnahme anrufen, ob du nun willst oder nicht.
So, machen wir das. Ruf mich an.
Okay, ciao. So, und hier, du kannst das gerade sehen. Siehst du das? Achso, du kannst es nicht sehen. So, da. Ja. Das ist einer der Hauptdarsteller und zwar ist das Satoru Gojo. Und der Charakter ist eine so coole Drecksau. Ich sag's dir, wie es ist. Ich hab diese Serie, ich hab diesen Anime, ich hab den inhaliert mit meinem Sohn. Und genauso wie Demon Slayer auch, wenn er dann anfängt, die neuen Formen zu kämpfen, ne? Und dann einfach da zuschlägt. Und ja, und ich stand mit meinem Sohn im Bett und sag so, ja! Und
geil,
das,
ja, Alter, geil. Ah, schön.
Voll gefühlt. Schön. Und deswegen wollte ich dir die ganz, ganz wichtige und auch so schwierige Frage stellen. Sagen wir mal nicht Serie, sondern nur Film. Welcher Film ist deiner, also was, welcher Anime-Film ist dein Favorite? Ist eine kleine Frage, ich weiß. Ich glaube, die ist sehr schnell zu beantworten, meiner Meinung nach.
Das wandelnde Schloss.
Das wandelnde Schloss?
Studio Ghibli. Studio Ghibli macht meines Erachtens nach eh die besten Animes.
Ja, ist unter anderem ja auch hier die, wie heißt der nochmal? Der,
Chihiros Reise, Chihiros Zauberland, Reise, genau. Das wandelnde Schloss, was ist so super, 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 super viele. Und ich fand das wandelnde Schloss aber sehr, sehr schön, einerseits wegen der Protagonistin, das ist ja ein kleines Mädchen, was durch die Gegend läuft, ja, und dann mit so einem Dämon durch die Gegend, ja, rennt, den die irgendwo kennenlernt. Ja. Und dann rennen die beiden ja in dieser Kombination. Und das fand ich, das finde ich ist so. Und Studio Ghibli, ich liebe ja, Studio Ghibli.
Ja, einfach. Weltklasse. Meiner, Akira.
Also, ja, auch verständlich, 100%ig verständlich. Weil einfach, aber auch wieder mehr alte Schule auch, ne? So.
Und das deswegen halt, weil der Zeichenstil, das Ding ist komplett gezeichnet, ne? Da ist nichts mit Animation oder sowas, weil ich glaube Anfang der 80er, Ende der 70er, irgendwie so wurde der ja gezeichnet. Der sieht einfach, also ich habe den von einer Weile mal wieder reingezogen, ne? Der sieht einfach krass aus. Und wenn der sich dann anfängt zu mutieren, ne? Und dann diese ganzen Details und so und auch das Pacing und dann einfach so die Bilder und wie... Einfach, das ist ein Werk, das ist unbeschreiblich.
Vor allem die Zeit, die da, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, und da muss ich muss gleich reingrätschen, weil wir müssen gleich Lotto ziehen,
ja.
Ich habe eine Ghibli in Reel gesehen, in dem es darum ging, wie, also Ghibli-Szene, 2-3 Sekunden, wirklich nicht länger als 3 Sekunden, ja, wo es ein Marktplatz war, wo die Protagonistin irgendwie sich durchgeschlängelt hat durch den Marktplatz. Das waren wirklich nur 3 Sekunden.
Ja.
Und diese Animation zu zeichnen, diese 3 Sekunden,
ja.
Wie lange hat der wohl daran gesessen?
Ich würde sagen, länger als du für deine Haare brauchst.
Um sie zu machen oder um sie zu lang zu haben?
Sowohl als auch.
Er hat ein Jahr lang an dieser Szene gesessen.
Nein.
Er hat ein fucking Jahr lang diese 3 Sekunden gezeichnet. Und wenn du dir anguckst dann diese einzelnen Frames, Wahnsinn, wie das läuft, dann merkst du halt auch richtig, wie unfassbar viel Detail da drin steht. Und nicht einfach nur Detail im Sinne von, ich zeichne jetzt, wie sich was von A nach, genau, B bewegt, sondern ich überlege, wie jedes einzelne Individuum, was ich zeichne, in seiner eigenen Bewegung auch flüssig und sinnvoll. Und das sorgt dafür, dass das halt so ein krasses, so ein unfassbar harmonisches Gewusel ist, was da stattfindet. Das hat mir so, wenn 3 Sekunden ein Jahr brauchen bei einer Person, wie lange brauchst du dann für 1,5 Stunden Film? Halt doch dein Maul.
Das war's mit der neuen Folge Zieh mich neu.
Und das ist dann halt so, und da finde ich, sieht man dann die Parallele zur Kunst. Ganz oft ist es so, dass so richtig große Kunst braucht so unfassbar lange, um fertig zu werden. Und da, ey, ist die Künstlerentwicklung stellenweise ja mit drin. Das, ey, ist wirklich atemberaubend.
Ey, pass auf. Und deswegen geht das raus an alle Musiker da draußen. Lasst eure Werke auch gern mal liegen, ne? Oder lasst sie atmen. Heute leben wir in einer Zeit, in der es einfach nur wirklich rausgehauen wird ohne Ende. Aber lasst eure Werke atmen. Lasst sie arbeiten und sich entwickeln.
Virales Marketing ist ein absolut machtvolles Werbeinstrument, von dem Sie keine Ahnung haben.
deswegen buche sie unsere Agentur. Wir machen das. Super.
Oh, Herr Wälder, virales Marketing macht doch inzwischen jedes kleine Handwerkerle.
Ich liebe Schwäbisch, ne? Also Hessisch und Schwäbisch und so, ich mag den Dialekt total, ne? Mundstuhl, kennst du Mundstuhl noch?
Ja.
Okay, ich mach die Musik, pass auf. Wir kommen jetzt zu unserem ach so geliebten Lottorad.
Nummer 16.
Hey.
Wir hatten ja schon mal, Nummer 15 hatten wir schon mal. Ein bisschen mehr Begeisterung, wenn ich bitten darf.
Yeah.
Oh, LOL Gaming. Schon wieder LOL Gaming. Weil sind wir mit Gaming durch. Hä, ja, wieso? Games, die uns geprägt haben.
Aber hatten wir doch schon, oder?
Nee, hatten wir nicht. Wir hatten nicht Game. Wir hatten LOL Gaming als Überkategorie und dann das Thema, welches Spiel würdest du mal gerne entwickeln? Und jetzt sind wir bei LOL Gaming. Welche Spiele haben uns geprägt?
Ganz kurz, bevor wir in diese Frage reingehen, Lorenz, was hältst du denn davon, wenn uns unsere Zuhörer Fragen schicken? Also
finde ich fantastisch, sollten wir so machen.
Okay. Ja, auf jeden Fall. Okay, ganz, ganz kurz, liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr schickt uns doch eure Fragen. Es gibt keine E-Mail-Adresse, deswegen folgt uns auf Social Media. Am besten schreibt ihr mir oder Lorenz, ist völlig egal. Lorenz hat da, glaube ich, mehr den Blick drauf. Gerne über Insta und dann, wenn ihr Fragen habt, vielleicht droppen wir die dann in der nächsten Ausgabe. So, also nur so by the way.
Ansonsten, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet habt, dann könnt ihr runterscrollen und habt da unten ein Kommentarfeld bei Spotify. Stimmt. Da könnt ihr auch Kommentare reinknallen. Die sehen wir auch und freuen uns über jeden erheblich.
Das stimmt, Digi. Gut.
So, und jetzt gehen wir rein. Spiele, die uns geprägt haben. Super, also Gameboy, Super Mario. Diese alte Zeit, meines Erachtens nach, ich würde auf jeden Fall Super Mario Land 2, 6 Golden Coins.
Bei mir, Gameboy, war es, Wario Land?
Du warst ein Wario Land Typ, so ein, ja, das passt gut. Ich habe immer gedacht, weißt du, diese Rich Kids, die es da draußen gab, Alter, die halt so auch so Gameboy Color und sowas hatten.
Nee, hatte
und dann
nicht.
Auch so irgendwie so mit so Licht und solchen Geschichten. So diese, Adapter, die hatten ne? Wario Land,
nein.
Das waren Wario.
Nein.
Und die armen Kinder aus der Arbeiterklasse, die hatten Mario.
Also, kurz zum Einordnen, ja. Ich bin wir sind ja damals aus dem Osten weg, da war ich 4 und sind dann bis zu meinem 11. Lebensjahr haben wir im Plattenbau gewohnt. Das war eine
Wo bist du eigentlich
Zeit.
Geboren?
In Leipzig.
Du bist aus Leipzig?
Ja.
Du kommst ja auch aus dem Osten.
Ja, na klar, ich kann auch sechseln mit dir, wenn du willst.
Oh, das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Ja. Ich breche ja völlig ab hier, wa?
Ja, ich sag's dir, Digga. So. Also auf jeden Fall sind wir halt aus dem... ich war 4, da sind wir aus dem Osten raus. Na, ich mach's mal so. So, ich war 4, da sind wir raus aus dem Osten. Und ich bin dann im Plattenbau groß geworden, bis ich 11 war, dann hat sich mein Vater nämlich an unser Haus gemacht und hat es selber gebaut, ne? Wirklich richtig, also richtig, wie sich das gehört, nach Feierabend hin und also krasser Typ in diesem Sinne. Shoutout an meinen Vater, einfach eine absolute Legende, der Mann. Und dann bin ich halt in unserer Haushälfte zu diesen restlichen Zeit dann groß geworden, so. Und deswegen, ich hatte auch einen Gameboy, weil den habe ich mir damals gewünscht gehabt, da war ich boah, wie alt war ich da? 6, 7? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste überlegen. Ich habe ihn mir gewünscht zu Geburtstag. Und ich habe ihn dann auch gekriegt und war mehr als nur happy. Ich glaube, Tetris hatte ich dabei und ich glaube auch Mario. Ich bin mir aber nicht mehr ganz genau sicher. Und
ja, Tetris war immer dabei, ne?
Tetris war, glaube ich, immer dabei, genau. Ja. Und ich fand es halt krass. Später gab es ja diese ganzen Adapter oben drauf, ne? Diese Lupen und so, um das Bild größer zu machen.
Ja,
und,
ja, ja, ja.
Und Licht und all so ein Kram. Hatte ich alles nicht, so. Aber ich hatte halt Wario Land, das weiß ich noch. Und das habe ich gerne gespielt. Also deswegen war es, glaube ich, Gameboy würde ich jetzt Wario Land sagen.
Ja, Wario Land, ja, hab ich, glaube ich, nie gemacht, weil. Aber es sind auch solche Legenden, also Super Mario ging halt, aber es war auch, ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich das nochmal wieder durchgespielt.
Geil.
Ne? Scheiße, war das schwierig.
Ja.
Alter, war das schwierig. Und vor allem war das war unangenehm.
Mhm.
Böse, gnadenlos.
Ja.
Wenn du da zweimal zu oft runtergefallen bist, dann war Game Over. Ja. Und Game Over heißt, du fängst von vorne an.
Ja.
Das heißt, alles von.
Ja.
Ich glaube, 6 Golden Coins hatte schon einen Speicherslot tatsächlich. Da konntest du schon drin speichern. 3 Slots gab es da. Da bist du am Anfang in so eine Röhre rein und konntest da einen Fortschritt speichern. Das ging schon.
Genau.
Aber du hast halt auch, wenn du so hart gemacht hast und so eine Welt durchgespielt hast und vor dem Speicherpunkt verreckt bist, war die Welt halt resettet.
Ja.
Oh, das knackig. Das war so knackig.
Deswegen Game Boy Wario Land fällt mir halt so ein. So, dann kommen wir jetzt die nächste Konsole, die wir dann hatten. Also mein Bruder hatte den NES, also das Nintendo Entertainment System, genau, den Kasten. Ja, da hatte ich kein Spiel, was mich geprägt hat. Ich habe Castlevania, glaube ich, mal ein bisschen gezockt so. Aber dann, also wie gesagt, NES, das war noch ganz, Turtles habe ich gerne mal drauf gespielt, genau, weil ich war ein riesen Turtles-Fan früher.
Das war auch so, das NES waren auch alle Spiele, glaube ich, einfach scheiß hart.
Ja, und die waren auch scheiße hässlich, muss man dazu auch sagen.
Ja, ja,
ja, ja.
Die sahen nicht gut aus. Ich erinnere mich noch dran, ich habe auf dem Flohmarkt vor ein paar Jahren mal ein Star Wars Spiel für ein NES geschossen, weil ich ja noch ein NES habe. Und es ist wirklich Pixelschieben.
Es ist nicht schön gealtert.
Und dann kam die stärkste Konsole überhaupt auf den Markt.
Der Super Nintendo.
Die alles verändert hat, der Super Nintendo.
Den hatte ich nicht, ne? Den hatte ich lange nicht. Und ja, pass auf,
aber,
pass auf.
Aber irgendwann hast du...
Oder, pass auf, oh. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Also, mein Bruder hat sich nämlich damals nicht für den Super Nintendo entschieden, sondern für Sega Mega Drive.
Ich hab's geahnt, Ja. Wer Wario hat, hat auch Sega. Ja.
Genau.
Also,
Sonic,
also,
Sonic. Und ich muss aber sagen, Sonic, ein legendäres Spiel. Sonic...
Habt ihr das Spiel... Ja, habt ihr das Spiel entdeckt, was man spielen kann, wenn man kein Spiel einlegt beim Sega?
Ja, haben wir natürlich entdeckt. Aber pass auf, das gibt's by the way auch für den Vorgänger vom Super Nintendo, wie hieß der? Auch so eine schwarze Konsole. Ja, den hatte fast keiner. Oh, warte mal, nicht Super Nintendo, wie hieß das Ding? Es gab so einen Vorgänger. Der hatte auch ein Videospiel drauf, was ohne Kassette ging. Den hast du angemacht und dann...
Das muss ein Sega oder sowas gewesen sein, weil bei Nintendo war es nicht.
Boah, ich weiß es nicht mehr. Pass auf, okay. Zu tief drin. Also, wir hatten halt dann... mein Bruder hatte dann halt den Sega Mega Drive und deswegen waren so Spiele wie Sonic und so halt geil. Ne?
Ja.
Warte mal, ich muss kurz meine Zeitlinie irgendwie gucken. Sega Mega Drive, genau. Mein Bruder hat sich dann auch noch, kennst du den Game Gear? Das war dieser...
Boah, das war ja wirklich so eine richtige Nischenkonsole,
ja, Alter. Der Game Gear, damit hast du dein... Das war ein Anhänger, den konntest du dir hinten ans Auto schnallen. So ein riesen Oschi war das.
Das Teil war auch schweineteuer, ne?
Ja, und das war Farbe, Bruder, Alter. So, den hatte...
Deswegen.
Den hatte mein Bruder, den fand ich aber nicht geil, weil ich einfach nicht die Kraft hatte, den die ganze Zeit hochzuhalten.
Smithers, heben Sie für mich diese Zeitung.
Halten Sie die Zeitung für mich. So, und deswegen Game Gear kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Aber dann kam irgendwann ein Kollege von mir, hatte halt den Super Nintendo. So, und dann kam dieses eine Spiel, welches für mich alles verändert hat. Also es waren zwei. Zuerst Super Street Fighter 2 und danach Mortal Kombat.
Mortal Kombat niemals bei mir. Street Fighter auch eher sehr spät, weil ich nur auf die Fresse gekriegt habe.
Okay.
Aber Super Star Wars, tödlich schweres Spiel.
Ja.
Und natürlich Super Mario Kart.
Ja, natürlich. Das hat Freundschaften zerstört.
So, also Super Mario Kart, wir haben's oft durchgespielt. Ja. Und die 150er-Klasse Special Cup, Alter.
Ja,
da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Ja, und beste Karte war immer hier die Regenbogen, wollte ich schon sagen. Die
Rainbow Road?
Rainbow
nein,
Road
nein, 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 die erste Ghost Plane, die erste Geistervilla.
Ja.
Und darauf Zeitrennen, Alter, ja. das haben wir später gemacht. Wir haben später dann Zeitrennen gefahren, wir drei Brüder, auf dieser Karte, um uns gegenseitig zu unterbieten. Und wir haben uns da Rekorde reingeknallt. Ich glaube, wir haben für den ganzen Run einmal eine Minute 10 gebraucht für alle Runden und wir haben da Monate vorgesessen im Versuch, uns irgendwie diese Zeit zu bieten, und damit haben wir uns beschäftigt, so einfach monatelang versuchen, das hinzukriegen, wie so ein Sport halt einfach so.
Geil. Super Mario, hast du natürlich vollkommen recht, Mario Kart, ganz geil war auch immer das Deathmatch, wo du dann einfach wirklich nur in der Arena rumgefahren bist.
Der Battle Mode,
genau. Der war auch...
Macht mit mir heutzutage keinen Spaß mehr, weil ich weiß, an welchem Frame du drücken musst, damit du einen roten Panzer kriegst. Hast du so die direkt gewonnen. Und ich muss mich korrigieren, es war nicht Super Star Wars, stimmt nicht.
Nee, es war dieses mit dem Fuchs, wie hieß das nochmal?
Nee, auch nicht Star Fox. Star Fox war
doch auch geil.
Das gab's da auch, aber auf dem N64 war das cooler. Nee, prägender war auf jeden Fall Donkey Kong Country 2.
Ja, Diddy's Conquest. Ja. Danke.
Der zweite Teil war so scheiß gut.
Ja,
der war
Donkey
so, und
Kong Country
die wenigsten haben alle DK-Münzen gefunden und haben es for real durchgespielt.
Ja.
Es gibt ja drei Enden.
Ja.
Und das dritte kennen die wenigsten.
Ja.
Und es ist so ein gutes Spiel. Wirklich.
Ja,
Teil 2 und Teil 3.
Genau.
Ganz, ganz tolle Spielpflicht.
Ja.
Auch so
definitiv.
Gut.
Dann natürlich International Superstar Soccer Deluxe. Ne? Da haben wir
Deluxe,
natürlich auch schon drüber gesprochen. Also da haben wir Super Nintendo schon mal abgegriffen, würde ich sagen jetzt.
Erstmal. Ja, Link to the Past und alle.
Ja.
Da gab es ja so viele Spiele.
Ja, ja, ja.
So viele Spiele.
So. Dann kam ja schon bei uns, dann ging es ja los, dann kam die PlayStation.
Hattet ihr eine PlayStation oder N64?
PlayStation.
Geil.
Ein Kollege von mir N64, und ich muss zuerst sagen, lass uns zuerst PlayStation machen. PlayStation, für mich, die prägendsten Spiele waren, weil die auch, das waren die ersten, die wir hatten, Gran Turismo, Crash Bandicoot, Tomb Raider und Resident Evil.
Ja,
Resident Evil waren die ersten, die wir hatten.
Ich erinnere mich daran, bei uns in der Familie gab es damals eine rigorose Diskussion darüber.
Ja.
Also die PlayStation selber war schon ein Problem, weil wir als drei Kinder davor gefangen waren und unsere Eltern das nicht cool fanden.
Darf ich dich was fragen? War eure umgebaut oder original?
Unsere war umgebaut, unsere war original, bis ich angefangen habe, Playstations umzubauen.
Sehr gut.
Ach, du hast...
Ich habe irgendwann die... Ich hab die Konsolen irgendwann offen betrieben, weil es nicht mehr anders ging. weil dann auch Laserkomponenten kaputt gegangen sind und ich hatte zeitweise auch zwei Playstations zeitgleich am Laufen, damit ich halt irgendwie ein Spiel spiele, so ganz krude Sachen. Und es gab eine riesige Diskussion darüber, ob das legitim ist, dass wir Kinder ein Spiel spielen, in dem eine Frau durch die Gegend rennt und mit Waffen um sie schießt. Es gab diese Diskussion literally bei Tomb Raider. Es gab das nicht bei GTA, nicht bei Resident Evil, nicht bei Mortal Kombat, nicht bei diesem ganzen Blutscheiß, sondern wirklich bei fucking Tomb Raider, wo es dann ab dem dritten Teil, wo es dann darum ging, dass man da auch auf Menschen geschossen hat zwischendurch. Da kam dann die Ansage von Mutter, ja, also das mit den Tieren war halt schon irgendwie so grenzwertig, aber das mit den Menschen geht mir zu weit, da habe ich keine Lust, dass ihr das spielt. Tomb Raider 3, Alter! Dass wenn du das nicht gespielt hast, dann konntest du gleich zu Hause bleiben.
Da wurdest du gehänselt.
Da wurdest du mit Steinen beworfen in der Schule.
Ja, ist so. Aber Tomb Raider 1, ich glaube auch, alleine den T-Rex irgendwie fertig zu machen.
Boah, ja.
Das war auch eine Aufgabe. Und natürlich, wir alle haben sie natürlich, bevor sie die Tür aufgemacht hat, in diese eine Ecke gestellt, wo wir dann die Dreiecke uns angucken konnten. So, wir haben alle gesagt, was für eine krasse Grafik. Und wir haben immer den Butler natürlich ins Gefrierfach gepackt. Also,
wie sich das gehört, sich das der Butler muss in den Kühlschrank, in den begehbaren.
Ja, auch so ein Ding, PlayStation, Final Fantasy 7.
Ja.
Einfach
war alles vorbei bei mir. Mit Final Fantasy 7, ich habe das allererste Mal gesehen und fortan war ich verloren.
Komplett.
Fortan war ich drin.
Auch so ein Ding, was in der PlayStation 1-Ära war, waren Lösungsbücher. Es gab ja noch kein...
Ich habe hier noch welche liegen aus der PlayStation 3-Ära, weil ich in PlayStation 3-Ära dann teilweise noch welche gekauft habe, weil ich die Informationen von den Entwicklern haben wollte. Ja. So weit nach hinten ging das dann noch raus. Total, aber Lösungsbücher. Und solche Zeitschriften wie Cheats and More und solche Zeitschriften.
Ja,
und damals, da wurde ja auch noch, das war ja das Geile, wenn die Cheats and More hat damals ja eine Demo-CD beigelegt und auf der Demo-CD gab es Safe-States von den Spielen.
Alleine
so,
Demos.
Die teilweise geknackt waren mit irgendwie
Demos. Alleine du konntest Demos anspielen. Ja, ich sag nur Destruction Derby 2. Wenn du dann, wenn du darauf zugefahren bist in der Mitte und dich, das ist einfach geil. Einfach geil.
Da waren da die ich fand das auch geil, wie da halt einfach irgendwie so der Maßstab war da noch so klein. Ich erinnere mich noch, Red Faction auf der PlayStation 2 war das größte Kaufargument dafür, dass man da ja Wände kaputt schießen kann. Das war so der Grund, weswegen das alle haben mussten.
Oder
so,
Sniper. Das auch. Kennst du Sniper noch?
Das habe ich nicht gespielt.
Sniper war auch, Rainbow Six kam ja dann später auch. Also Tom Clancy hat ja auch so zwei, drei Dinger gehabt auf der PlayStation 2. Also pass auf, um PlayStation nochmal so ein bisschen, da gab es natürlich auch Millionen Spiele, ne, gar keine Frage. N64, legendäre Konsole, meiner Meinung nach GoldenEye, eins der besten Shooter. Das haben wir damals mit meinem Kumpel Hendrik, seinem Bruder, wir haben dann wirklich und alle gezockt und gesagt, wehe, du guckst auf den Screen, wo ich bin.
Ja! Screenwatcher,
genau, ist noch schlimmer wie Camper. So, wir haben also 007 gezockt, also GoldenEye, Mario Kart natürlich ganz, ganz wichtig, auch auf N64 richtig stark. Super Mario, also Mario N64, auch richtig starkes Spiel. Und somit gab es auf der N64 natürlich auch Star Fox und so. Es gab wirklich geile Titel auf N64.
Pilot Wings und Forsaken. Forsaken kennen die wenigsten.
Auch gut. Auch
Forsaken habe ich auch nie gespielt, außer eine einzige Karte gegen einen Kumpel von mir, der das besser konnte und wir haben uns im Deathmatch die ganze Zeit nur weggeknallt.
Geil.
Und wir waren aber irgendwann so unendlich gut in dem Spiel, dass wir mit den größten Geschwindigkeiten durch die Karte geflogen sind und uns gegenseitig diese Bomben immer reingeballert haben, wie die Irren. Also es war dann so, dass Leute haben sich das angeguckt und gesagt, nee, ich spiele das nicht mit dir, vergiss es.
Ja.
So.
Ich muss noch mal zu PlayStation 1 zurück. Wir haben nämlich Autorennspiele vergessen. Need for Speed Most Wanted damals, als dann die Polizei dazu kam und du dann abgehauen bist vor der Polizei.
Das war, glaube ich, wann
war
das?
Nee, das war nicht Most Wanted. Das war nicht Most Wanted, das war der zweite Teil. Need for Speed 2.
Ja, irgendwo da, dann kam es dann. Jetzt gibt es auch Polizisten, die dich verfolgen.
Ganz genau.
Auch Bullen.
Ganz genau.
Oh, heiße Nummer.
So, und dann kam ja schon die legendäre PlayStation 2 und damit natürlich das entscheidendste Spiel überhaupt, GTA 3.
GTA Vice City. Aber ja, ich weiß, warum GTA, du GTA 3 nennst. Ich weiß, warum du GTA 3 nennst. Für mich ist es natürlich GTA Vice City.
Für mich auch. Aber GTA 3 war einfach ganz anders. Es war ganz anders. Wir alle haben diese Hefte mit Cheatcodes gehabt, wo wir holen jetzt den Panzer, wir holen jetzt hier den Helikopter, dann waren die Poli. Irgendwann hast du so viel Chaos angerichtet, dass du einfach nicht mehr fliehen konntest.
Absoluter Zucker.
Diese Open World war einfach Hammer.
Wobei, konnte man in drei, ich weiß gar nicht, ob man in drei überhaupt schon fliegen konnte, da bin ich mir gar nicht so sicher.
Nein.
Ich glaube, fliegen war erst ab Vice City möglich.
Ich glaube auch, ja.
Dass du erst da mit dem Heli und sowas dann. Oh,
nee,
so
du konntest in drei auch schon Heli holen.
Ja, wie gesagt, bei drei stecke ich gar nicht so, aber ich finde die PlayStation 2, das ist auch so eine, die gab es ja auch relativ lang, die Konsole. Ich glaube, die gab es fast mit am längsten von allen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Das, was mich da natürlich weggezogen hat, war Final Fantasy halt, ne? Final Fantasy 10. Ja. Ich habe in das Spiel so unendlich viel Zeit reingesteckt. Es war halt auch, es war super, ich habe dadurch Englisch sprechen gelernt.
Krass.
Das muss man sich mal reinziehen. Deswegen war das so schlecht. Other people well, say it's not from bad parents.
Yeah, not a wish concert here.
Das war halt so, dass mich hat halt gestört, dass die Übersetzung nicht gepasst hat zu dem, was die Menschen gesprochen haben, irgendwann beim 20. Mal durchspielen. Und dann habe ich die Untertitel ausgemacht und habe nur noch mit dem Gehör gearbeitet und dadurch hat sich mein Englisch verbessert der Zeit. Völlig krass so. Also was heutzutage ja auch so gangbar ist, so guckt ihr einfach irgendwie für englische Filme mit Subs an. So
haben dann, die Holländer halt Englisch gelernt, ne?
Genau so, und genau so habe ich das auch für mich gemerkt, dass es funktioniert, dass halt eben durch das Spiel ich dann den Zugang dazu finde. So. Und oh Gott, das waren so große Emotionen, das waren so groß. Und jetzt springe ich nochmal zurück zur PlayStation 1. Der Tod von Aerith in Final Fantasy 7 hat mich jahrelang beschäftigt.
Gebrochen.
Ich habe geheult.
Ja.
Ich habe einfach nur geheult.
Ja.
Gott, große Emotionen. Wirklich große Kunst auch Videospiele, ne?
Resident Evil 4.
Auch geil. Ja, nach hinten raus ist dann ausgedünnt. Ne?
Silent Hill. Halt Silent Hill dürfen wir auch nicht vergessen.
Oh, ja, bei Rare, dieser legendäre Satz, den ich glaube, Daniel Budelmann mal gesagt hat bei Game One in irgendeiner Folge, während du bei Resident Evil Angst gehabt hast, die Tür aufzumachen, weil du Angst hattest, dass ein Zombie dahinter ist. Bei Silent Hill wolltest du gar nicht wissen, was hinter der Tür ist.
Ganz genau.
Und es ist bis heute. Ja. Ich habe den zweiten Teil ja letztes Jahr auch und es war wirklich, Alter.
Ich meine, alleine bei Resident Evil, diese erste Szene, dieses erste Zusammentreffen mit dem Zombie, wenn du dann um die Ecke gehst und dann siehst du dann diese Szene, wie er dann so rumbeißt und dann und dann dreht er sich so um und dann guckt er über die Schulter rüber.
Ja.
Und dann schwenkt das um und du, und der hat sich noch langsam bewegt. Der hat sich noch langsam bewegt.
Und vor allem diese Kackperspektive, diese isometrische Perspektive, wo du den auch nicht gesehen hast und auch die Steuerung völlig verdreht gewesen ist und solche Sachen so. Das Schlimmste war ja wirklich, finde ich, und das gibt's heutzutage nicht mehr. Meines Erachtens nach sind Horrorspiele deshalb gut gewesen zu der Zeit, weil du aufgrund der miserablen Steuerung eine gewisse Hilflosigkeit in der Situation hattest.
Ah, okay.
Und heutzutage ist es halt so, du gehst halt, und da ist Resident Evil 4 ist da noch nicht so ganz mit drin, aber Resident Evil 6 spätestens dann schon. Da bist du halt irgendwie, dann stehst du das erste, zweite Mal vor einem Zombie und hast ein Waffenarsenal, mit dem du halt eine ganze Armee weghauen kannst. Da habe ich doch keine Angst.
Aber da haben die,
ich habe Angst bei Munitionsknappheit, dass mich nicht mehr, weißt du so.
Ja, aber da haben die Entwickler jetzt ja wirklich auch nachgelegt. Also wenn du Resident Evil Village zum Beispiel oder auch Bioherz, wenn du das so spielst, das haben die schon gut gemacht. Also das ist schon auch so, wie die das dann hinkriegen, so diesen Psychoterror da mit reinzubringen und dann auch natürlich mit der Steigerung der Grafik und so. Das ist schon mega. Und ich, aber dann muss ich so sagen, wurde ich halt dann immer älter und dann irgendwann, ob es dann noch Spiele gab, die mich geprägt haben, eher nicht mehr. Also es waren halt wirklich die Jugend, die mich dann geprägt hat an Spielen, ne? Und natürlich nicht zu vergessen auf der PlayStation, Music 2000.
Hip-Hop-EJ.
Hip-Hop-EJ, auch richtig geil.
diese Musikspiele auf jeden Fall. Ja, es hat sich nach hinten, das stimmt, es hat sich nach hinten raus, hat es sich irgendwie ausgedünnt, so einerseits, was das Interesse angeht und andererseits dann natürlich auch so, wenn es halt sehr, sehr populär wird und sehr, sehr viel Angebot am Markt gibt, gibt es natürlich auch sehr, sehr viel Schrott so und so da auch. Einige Spiele, Serien sind komplett an mir vorbeigegangen, beispielsweise God of War hat mich überhaupt gar nicht interessiert, weil es mir immer zu hypermaskulin war und die griechische Mythologie meines Erachtens nach darauf einfach, fand ich irgendwie, hat mich nicht abgeholt, hat mich einfach so.
Doch, God of War, Ragnarok habe ich gespielt,
ich weiß, dass das Gameplay geil sein muss, weil das ist ja im Prinzip Devil May Cry anders weitergeführt.
Oh,
und
Devil May Cry
war ja einfach, das war ja wirklich so Combo-Geficke at its fucking finest. Oh. So, das war ja wirklich, und Tekken dürfen wir auch nicht vergessen.
Einfach drücken.
Tekken wir auch nicht vergessen.
Oh. Und, so, jeder, ne? Und wie hieß der Breakdancer nochmal? Oh, jeder, der ihn genommen hat.
Eddie
genommen hat, Alter, da wusstest du gleich, ja Bruder, komm, dann brauchen wir auch gar nicht spielen.
Mein damaliger bester Kumpel, die Drecksau, hat immer Eddie genommen. Ja. Und weißt du, mit wem ich immer gekämpft habe, weil ich sie immer am coolsten schwierigsten fand vom Moveset her und weil sie am schwierigsten ist, Shaoyu.
Oh ja.
Weil wenn du Shaoyu kannst, dann trittst du, auch wenn die wenig Damage macht, jeden aus dem Feld. Und ich habe auch schon einige Male gegen Leute mit Eddie richtig hart gewonnen, weil halt Shaoyu cooler ist.
Das stimmt. Tekken auch richtig, richtig geil.
Ist mittlerweile unspielbar schnell geworden. Also als dann online dazu kam, ich habe Tekken einmal in meinem Leben dann online gespielt irgendwann und ich habe dermaßen auf die Fresse gekriegt und irgendwann habe ich aber ausgeteilt und dann kamen die PlayStation-Messages rein. Gerade damals konntest du dir deinem Opponenten noch Nachrichten schreiben, weil wenn du irgendwie bei Call of Duty oder bei anderen
Spielen mit denen gespielt hast. Das war PlayStation 3 dann, ne?
Ja, genau, das war PlayStation 3. Und da kam es nicht selten vor, dass Leute zu mir die Empfehlung rübergeschrieben haben, oft auf Französisch, dass ich mir ein Leben oder eine Freundin suchen soll. Und ich wusste gar nicht, woher die Leute wissen, dass ich viel Zeit habe, Tekken zu spielen.
Ja, also man muss sagen, irgendwann, aber das liegt halt auch an unserem Alter, irgendwann kommst du nicht mehr hinterher. Ich habe dann auch letztens mal Street Fighter 6 gespielt. Sieht alles wunderschön aus, aber mittlerweile ist das rein von Visualität auch her und auch Reaktionszeit. Bruder, ich komme nicht mehr hinterher. Genauso, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe Call of Duty 2, ne? PC damals oder Half-Life 2 und dann halt LAN-Partys und so. Ich hab's geliebt, weil einfach auch es ein bisschen langsamer alles war. Wenn du heute Call of Duty, das ist ja ein Spielfilm, und du kommst, ich komm einfach von der Reaktionszeit, ich komm nicht hinterher. Das ist dann auch für mich, wo ich sag, so alles klar, ich gebe jetzt den Controller endlich weiter und ich zieh mich dann mal zurück in den Ruhestand und fang dann mal an, irgendwie Solitär auszupacken.
Boah, ohne Scheiß, Modern Warfare 2, Black Ops 2, die ganze Call of Duty Serie, das habe ich mit meinem Kumpel so, was wir da gemacht haben, war wirklich, das war nicht mehr normal.
Ja, aber
also das war Studienzeit, ne? Wir haben uns in wirklich menschenverachtend, bedrohlich, lebensbedrohlich hohen Dosen Energy Drink und Cannabis in die Birne und dann auf dem Server. Also völlig, völlig rein drauf vom ganzen Gekiffe und aber auch für den ganzen Energy Drinks, dass du halt wirklich in so einem Zustand bist, wo du halt nur noch so und dann rein auf den Server. Und es war wirklich so, dass mein Kumpel Basti und ich haben in fast jedem Match waren wir die ersten beiden.
Warte mal, dein Kumpel hieß Basti?
Der hieß Basti.
Ja, guck mal. Schön.
Bei Call of Duty ist das so, du brauchst 75 Punkte für dein Team, dann hast du irgendwie gewonnen. Ja. Oder damals waren es 7500, ein Kill bringt dir 100 Punkte, also 75 Kills. Wenn ein Team 75 Kills macht, hast du gewonnen. Und Basti und ich sind dann teilweise eher 56 Kills, ich 30 Kills. So, also auch mehr als man brauchte. Und es war einfach, weil wir so drin waren in diesem Spiel, dass wir alles platt gemacht haben. Aber selbst da gab es dann Situationen, wo du halt, wenn du da eine Woche gefehlt hast beim Sport, ne?
Ja.
Dann warst du raus. Dann hast du auf die Fresse gekriegt.
Klar.
Und zwar monatelang.
Klar.
So, das war Leistungssport.
Ja, das war Training.
Und was noch cool war, abschließende Anekdote dazu, wenn diese Spiele neu rausgekommen sind, die haben so Level-Systeme, wo dann halt die Leute sich auch online so weiterentwickeln können. Und das ist total geil, wenn alle bei Null anfangen und niemand hat irgendwas freigeschaltet, dann das durch die Freischaltung geht und du merkst, jetzt ist die Waffe im Trend.
Genau.
Jetzt ist die Waffe im Trend. Jetzt haben sie alle C4 und werfen jetzt mit Sprengladung um sich. Und so hat sich dieses Online-Gameplay eine ganze Zeit lang ganz krass dynamisch entwickelt.
Ja,
und dann irgendwann
und so,
ist es halt Standard geworden, weil dann konnten halt alle mit allen Waffen und allem drum und dran. Ja. Und diese Anfangsphase, das gibt's heute immer noch.
Ja.
Es gibt diese Anfangsphasen einfach immer noch. Und das ist geil.
Aber
das macht Spaß.
Aber das Schöne auch ist so, klar, man holt jetzt hier Romantik irgendwie raus, aber ich finde alleine schon dieses, damals hast du dich bewusst, weil Videospiele auch sau teuer waren, du hast dich da bewusst entschieden, ich wünsche mir dieses eine Spiel und selbst wenn es dann scheiße war, hast du es halt gespielt, weil du scheiße viel Geld dafür bezahlt hast. Und da gibt's auf YouTube gibt's da eine richtig geile Kurzdoku zu. Spiele der 90er heißt das, glaube ich. Kann man sich gerne mal angucken. Geht gar nicht so lang, irgendwie nur so 20 Minuten oder so. Aber da hat der Kanal das sehr schön aufgearbeitet, warum Videospiele damals schon ein Stück geiler waren, als es heute sind. Weil du einfach nicht so überdrüssig bist, was das angeht. Ja.
Haben mich auch, wir finden jetzt hier mal so langsam zu einem Ende.
Ja, früher war alles geiler.
haben mich auf jeden Fall, was Frusttoleranzen und was nicht aufgeben und am Ball bleiben angeht, auf jeden Fall sehr geprägt, diese Spiele, muss ich sagen. Das hat mir sehr, 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 sehr viel Durchhaltevermögen vermittelt. Und was ich
aber
am
nicht
Ende
sexuell.
Des Tages, da das nicht, nee. Außer 3D-Sex-Filler. so nach hinten raus, und das ist bis heute immer noch so. Die beste Zeit mit Videospielen hatte ich unterm Strich, wenn ich mit Freunden zusammengespielt habe.
Ja, es gibt kein schönes Crossplay mehr auf einem Monitor.
Ist sehr, sehr selten geworden. Da gibt's, es ist wirklich schwierig zu finden, aber das, und das ist halt, wie gesagt, das merke ich, wenn wir The Forest spielen, so wie wir das gestern getan haben, Es ist einfach eine andere Dynamik, es macht mehr Spaß, es ist einfach, das ist es eigentlich. Ja. Und dann am Ende des Tages stecken die Menschen dahinter, ja, mit denen man zusammenzockt.
Ja, ne? Aber pass auf, auch da finde ich es im Real Life geiler. Also wenn du jetzt quasi deinen Arsch mit deinem Rechner hierher bewegen würdest und wir würden in einem Raum sein, du dort, ich hier, und man würde dann gemeinsam zocken, wäre es noch geiler.
Der 12-Stunden-Stream muss auf jeden Fall eine LAN-Party beinhalten, das ist hier klar, ne?
Ja, LAN-Party, Alter. Einfach
Mucke
geil.
Machen, LAN-Party, essen und ein bisschen Just Chatting.
Boah, das hört sich nach einem richtig guten Plan an.
Alles 3 Stunden lang oder so, das geht doch.
Geil.
ich glaube, ohne Scheiß, Real Talk, ich brauche mal wieder so einen Tag, wo ich einfach irgendwie eine offene Zeit rumhänge mit ganz viel irgendwie geilem Essen, Spaßgetränken, ja. Beschäftigung. Du am besten auch noch mit dabei, so, ja, und einen ganzen Tag einfach lang so einfach wirklich mal so richtig, ja, einfach, pimmeln und so richtig.
Wir sind
noch mal
16,
hängen.
Wir sind noch mal 15, 16, so, ja.
So in Anführungszeichen Wochenende, so einen langen Samstag mal Urlaub haben und einfach mal wieder mal Teenager sein, ja, und so ein paar Sachen, ja. Ich glaube, das brauche ich gerade ganz doll.
Ach ja. So. Es war schön, Lorenz.
Ich finde auch, das ist sehr schön.
Es war eine schöne Folge heute.
Definitiv.
Ey, wir haben ein Kompliment gekriegt, wir strukturieren uns langsam. Finde ich irgendwie, weiß nicht, ob das ein Kompliment sein soll. Also.
Na, also heute haben wir das auf jeden Fall mindestens angegriffen, diese These.
Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir haben angegriffen, definitiv.
Angegriffen oder aufgegriffen, wir sehen es in den Kommentaren.
Ja, genau. Und ganz, ganz wichtig, wir haben noch keinen Titel. Wir haben keinen Titel.
Das findet sich. Wie immer. Ich fand den letzten Titel sehr stark.
Ja, aber der kam halt aus der Sendung heraus. Da haben wir uns.
Der kam aus der Sendung heraus, das ist richtig. Der kam halt einfach so rausgeschossen. Ne?
Wir werden schon einen finden. Du musst mal reinsteppen einfach gleich und dann hörst du irgendeinen Titel raus.
Genauso werde ich das tun.
Super. Schatzi, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Den wünsche ich dir ebenfalls. Euch da draußen natürlich auch. Passt auf euch auf.
Seid lieb zueinander. Genau, respektiert euch. Alles, was das dazu
und respektiert
gehört.
Vor allem, akzeptiert, wenn ihr auch mal eine schlechte Zeit habt, und nehmt dankende Hände, greifende Hände gerne an, um euch daraus zu arbeiten.
Genau, sie könnten nämlich glitschig sein. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag, ihr Süßen.
Feuchter Händedruck?
Gesundheit.